Servus, da sind wir wieder bei Abspanngucker mit Alexander Sobolla und
René Hoffmann.
Und wir machen mal wieder einen Nachspann. Also wir bescheißen dann schon wieder beim Nachspannen, so mit dem direkt nach dem Kino halt sehr.
Es sind schlimm. Fünf Tage? Vier Tage? Donnerstag haben wir es gesehen.
Heute ist Dienstag,
ja. Ja, genau. Ja. Ja, wir haben den Film gesehen, den gefühlt alle gesehen haben, oder?
Den wirklich tatsächlich gefühlt echt alle gesehen haben.
Alle gesehen haben und wahrscheinlich alle Podcasts auch schon besprochen haben.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Aber ist ja nicht so schlimm, die Story kennt ja eh gefühlt jeder, auch ohne, dass man den Film gesehen hat.
Kanntest du die Story wirklich komplett? Also hast du es mal gelesen, oder?
Sogar vor ein paar Monaten erst.
Ah, okay.
Ich habe ein Buch, das hat nichts mit dem Film zu tun. Ich hatte tatsächlich immer wieder Bock, das zu lesen.
Mhm.
Und ich habe tatsächlich mir die griechischen Sagen, was von den norwegischen Sagen noch und sogar von der Bibel habe ich mir auch irgendwas geholt, einfach nur zum Nachlesen mal. Also, damit ich mal quasi wieder so up to date bin, ja?
Genau.
Nein, aber ich habe die ganzen griechischen Sagen habe ich alle nochmal gelesen. Das heißt, ich hatte relativ viel im Kopf.
Mhm.
Und ich habe dann auch jetzt nochmal geguckt, was gefehlt hat in der Geschichte, weil weiß ich dann auch schon wieder nicht.
Ja.
Und ich habe ja auch nur eine abstrahierte Version halt von der Odyssee gelesen, weil die Odyssee selber ist ja brutal lang, also die Fassung, die es von Homer da gibt. Ja.
Ich hab's ja nie gelesen, ich weiß nicht, sind da die Trojanischen Kriege auch in der Gänze drin oder ist die Odyssee wirklich nur die Odyssee?
Das ist ja die Iliad, ist ja halt die...
Ist alles.
Oder? Ich glaube, Iliad ist der Trojanische Krieg und dann hast du die Odyssee, ist ja dann nochmal eigen. Also die sind so ein bisschen aufgeteilt und die sind ja auch ein bisschen anders. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagen kannst, zum Beispiel, das eine ist Teil 1 und Teil 2 und es knüpft nahtlos miteinander an und es passt perfekt zusammen.
Ja.
Gut. Ist ja eh alles Oral History und der Film hat natürlich auch ein paar Änderungen, da kommen wir noch drauf.
Also wir reden von der Odyssee, weiß zwar jeder, aber
genau, ja.
Dass es einmal ausgesprochen
haben. Christopher Nolans The Odyssey.
Ja, es ist lustig, oder? Eigentlich müsste, also ich meine, damals, als John Carpenter das gemacht hat oder M. Night Shyamalan oder so, die immer ihren Namen über die Filme dann geschrieben haben, Nolan, der muss das gar nicht machen, aber die Leute gehen trotzdem wegen ihm in die Filme rein.
Ja. Ich fand's voll lustig, weil meine Frau gemeint hat, was schaust du an?
Mhm.
Und ich habe dann einfach nur gepitcht, ja, Christopher Nolan macht die Odyssey und sie so, damit kann sie nichts anfangen. Und ich so, ja, aber das ist doch eigentlich genau der Pitch sozusagen für den Film, oder? Wenn du mit Christopher Nolan irgendwas anfangen kannst, weißt du eigentlich schon fast, was dich erwartet, oder?
Ja, also wir haben da auch schon drüber gesprochen, oder dass ich das so faszinierend finde. Vielleicht haben wir es auch schon mal, ich weiß nicht mehr, ob wir damals über Oppenheimer gesprochen haben, aber einfach, dass er das immer schafft, Leute dazu zu bringen, ins Kino zu gehen, die dann sonst irgendwie nicht ins Kino gehen. Und vor allem dann für Filme, die gefühlt, also Oppenheimer und jetzt Odyssey auch, die eigentlich aus einer anderen Zeit stammen, die nicht kontemporär sind, sondern eher altmodisch. Also der Film jetzt, Odyssey, hat auch sehr kontemporäre Elemente natürlich, mit Erzählweise und Dialoge und bla bla, wurde ja auch schon viel drüber geredet. Aber prinzipiell fühlt er sich halt dann doch irgendwie oldschoolig an, finde ich. Und eher so, also eher die Zeit, wo Leute in Apokalypse Now gegangen sind in den 70ern und den Film dann doch noch zu einem Erfolg gemacht haben. Oder halt die Filme oder Der Pate oder sowas. Wo du ja eigentlich heutzutage, wenn es jetzt nicht Nolan ist.
Oder so ein Sorcerer oder sowas.
Ja, aber Sorcerer war ja ein Flop.
War ja ein Flop, genau. Aber halt so handgemacht und.
Ja, genau.
Autoren, also, Kino.
Ja, es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen und jeder andere Regisseur, also ich habe letztens gesagt, nimm den Film 1:1, so wie er ist.
Ja.
Vielleicht sogar mit denselben Schauspielern, weiß ich nicht, aber lass ihn einen anderen Regisseur sein, der nicht den Namen hat von Nolan.
Ridley Scott, The Odyssey würde wahrscheinlich nicht den Erfolg haben.
Ja, weiß ich nicht, auf jeden Fall hätte vielleicht auch Erfolg, aber nicht so einen Erfolg.
Aber nicht so einen Erfolg.
Ja.
Ja gut, aber was dir Nolan ja verkauft, ist... Du guckst jetzt bei mir einen Film, der ist handgemacht, der ist auf 70 Millimeter geschossen.
Was auch immer dieses handgemacht heißt,
ja,
weil natürlich
sind
da Tricks und so dabei.
Genau, aber es ist halt, aber diese Suggestion, diesen Film kannst du nur so wirklich richtig sehen, wenn du ihn im Kino siehst. Am besten, wenn du ihn siehst auf einem 70 Millimeter Print oder in einem IMAX-Kino.
Ja, wir haben da schon mal drüber geredet, wo dann auf einmal Leute, die sich überhaupt nicht für Filme interessieren, auch Freunde von uns oder Bekannte, die dann auf einmal anfangen, den will ich in 70 Millimeter sehen und denkst dir so, was ist denn mit dir los? Du interessierst dich doch einen Scheiß für Filme.
Ja.
Aber warum ist das
so? Und dann würden sie den Film auf einer DVD gucken und sagen, ich sehe keinen Unterschied zu der Blu-ray-Version davon oder so.
Ich finde das unfassbar faszinierend, dass er das geschafft hat, das irgendwie zur Marke zu machen. Auch mehr jetzt, finde ich, als Tarantino oder so noch sogar.
Ja, noch mehr.
Oder Paul Thomas Anderson, der ja auch so ein bisschen zu denen gehört, aber der macht halt dann nochmal nischigere Filme, die dann nicht so erfolgreich sind?
Ja gut, das ist halt dann schon, dass Nolan halt dann schon natürlich schon relativ blockbustigere Sachen hat. Okay, Oppenheimer ist doch ein relativ kleiner Film, was du gemeint hast, ja, irgendwie.
Also das Oppenheimer ist für mich so ein 70er-Jahre-Film eigentlich und ich überhaupt, ja. Ich ihn einfach nicht nachvollziehen kann. Also
dass er eine Milliarde eingespielt hat?
Genau, ich fand den ja toll, aber es ist für mich unverständlich. Also verkehrte Welt mit allem, was wir wissen eigentlich.
Ja, aber ich glaube, es ist halt wirklich, er hat sich halt das geholt, dieses ich gebe dir richtiges handgemachtes Kino noch, was natürlich schon raussticht im Vergleich zu, keine Ahnung, welche Trailer haben wir gesehen? Spider-Man Brand New Day, dann Marvel, wie heißt der, Doomsday?
Ja, halt der neue Avengers-Film.
Ja, genau, halt Videospiel, 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 sieht halt alles aus wie die Cutscene von irgendeinem PlayStation-5-Spiel. Ja?
Auch mal davon abgesehen, dass, wobei Trailer, also mein Beruf ist ja, Trailer zu machen und ja. So und ich glaube, ich will gar nicht zu weit ausholen, weil ich finde es faszinierend, wie schlecht Trailer einfach geworden sind. Vielleicht waren sie auch schon immer schlecht, ich weiß es nicht, aber.
Ja, aber ich finde es auch komisch.
Es hat sich schon ein bisschen was auch verändert. Ich fand doch die Trailer zu Odyssey nicht gut, aber die müssen auch nicht gut sein, wahrscheinlich.
Nee, da weißt du ja nur nach dem Motto, wann er kommt, ja?
Ja.
Gut, aber das ist ja einfach das Verkaufsargument, ja? Und dieses Verkaufsargument gilt spätestens seit Dunkirk. Tenet?
Ja.
Aber es ist wahrscheinlich Dunkirk so mit, wir drehen auf 65 mm. Das, was du siehst, ist nicht aus dem Computer.
Mhm.
Das, was du siehst, ist, da stehen tatsächlich Leute am Strand und warten, dass sie abgeholt werden.
Ja, so irgendwann mit Dunkirk fing es an, das stimmt. Da kannte man ihn dann eben durch die Batman-Filme, durch Inception. Das war, ja. Er war irgendwie so ein Name und dann hat er angefangen, okay, ich verkaufe jetzt diese Nolan-Marke, ich kann diese Filme machen, so wie ich das möchte.
Ja.
Man hat ja jetzt auch gesagt, Odyssey konnte er ja nur machen, weil Oppenheimer so erfolgreich war. Und wenn er es macht, dann macht er es halt jetzt, weil ja. wer produziert denn noch so einen, wie soll ich sagen, so einen Sandalenfilm?
Ja, natürlich.
Vor allem, weil ja auch eigentlich immer alle gefloppt sind. Jetzt, also ich bin ja ein riesen Fan davon, wie du ja weißt. Kingdom of Heaven, Troy, Alexander, ja. Das war ja für mich, als sie alle nacheinander rauskamen, das war ja huiuiui und keiner davon war erfolgreich. Troy war okay erfolgreich, glaube ich, aber alle anderen waren ja.
Ja, aber der war auch nicht mega.
Nee, waren alles riesen Flops eigentlich und.
Und was Nolan aber auch gesagt hat, was halt wirklich ist, er hat gemeint, das ist irgendwie auch eine Lücke, weil es keine Odyssee als wirklich großen Film gibt. Also es ist ja nicht so, dass in den 70ern Francis Ford Coppola gesagt hat, ich mache jetzt die Odyssee oder so.
Außer du sagst halt, dass Apocalypse Now seine Verfilmung von der Odyssee genau, auf eine gewisse Art und Weise ist.
Aber was halt jetzt, sagen wir mal, eher noch ein Sandalenfilm Odyssee ist.
Ja.
Ja, und nicht Oh Brother, Where Art Thou oder was weiß ich, gibt ja genug Sachen, ja. Odyssee-inspirierte Sachen gibt es.
Es ist ja auch lustig, dass wir also Tenet war ja so der Einzige, der nicht so erfolgreich war von den letzten,
gut, aber oder? Es war ja auch Covid, ja.
Genau, aber selbst da war das ja so ein Ding, hey, dafür gehen sie vielleicht wieder ins Kino.
Ja, das war ja die Idee, genau. Das war auch der eine Film, der quasi fast konkurrenzlos gelaufen neben dem Sommer.
Ja, es ist aber auch der eine Film, wo ich sagen würde, da hat er ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen vielleicht. Aber wir müssen auch nicht über Tenet reden.
Ja, aber Tenet ist halt ein wirklich schwierig greifbarer Film, ja.
Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ach so, genau, ich wollte sagen, dass ich es lustig finde, dass in Tenet ja, glaube ich, da hat das ja so richtig reduziert auch irgendwie, da heißt doch dann der Hauptdarsteller ist nur der Protagonist und
ja,
so.
Ja, ja.
Und jetzt macht er endlich die Odyssee, was ja die Heldenreise ist und bla bla bla.
Ja, ja.
Was natürlich irgendwie auch passt alles, also es passt auch einfach zu Nolan, würde ich sagen.
Ja, aber wie gesagt, also ich finde es halt schön, dass es eine Odyssee große Verfilmung gibt. Mhm. Es gab irgendwie so einen TV-Zweiteiler mit Armand Asante als...
Ja, den habe ich auch mal gesehen, glaube ich.
Ja, der damals so fertig gemacht worden ist und der inzwischen ja anscheinend wesentlich besser angesehen ist als damals.
Okay, ich dachte, das war mehr so, ich habe das immer sowas wie diese Herkules-Serie oder so abgespeichert.
Ja, aber anscheinend ist sie besser gealtert, als man denken mag sogar.
Okay.
Und dann kenne ich noch als Kind diese Odysseus 3000 Science-Fiction-Serie, kennst du die?
Naja, weiß ich gar nicht, ne. Kann ich mich nicht erinnern, vielleicht.
Ja, die hat auch so ein total, ich glaube, das ist auch eine japanische Serie, die hat auch so ein total geniales Raumschiff-Design.
Mm.
Und das ist halt dann quasi, du hast halt ein Raumschiff mit einer Crew.
Ja.
Und die sind alle sozusagen in so einer Art Hypostase-Schlaf. Und das ist ja quasi nur Odysseus, seine Tochter, glaube ich, und noch irgendjemand. Es sind nur drei Leute auf diesem Schiff sozusagen, die aktiv sind.
Okay.
Und der Rest ist sozusagen in diesem Schlafzustand. Und das ist halt auch alles mit Göttern und sonst was. Und in jeder Folge haben sie in irgendein anderes Abenteuer.
Hört sich ja eigentlich cool an.
Ja, und sieht halt schon alles ein bisschen aus wie, stell dir vor, Captain Future trifft auf Odysseus. Ja.
So habe ich es mir so vorgestellt.
Ja. Irgendwie, also ich fand die echt geil.
Na.
Also Frage halt, wie gut die gealtert ist, aber. Und dann, ja klar, es gab ja irgendwelchen.
Es ist, glaube ich, sowas, wo man irgendwie denkt, das ist schon 1 Million Mal verfilmt worden und das sieht man ständig und eigentlich, ja, wie du sagst, gab es das irgendwie gar nicht so oft.
Ja, dann komisch, doch. Gell? Deswegen, also dass mal eine Verfilmung kommt, ist ja schon mal schön. Genau, und was wir auch vor kurzem irgendwie mal gesagt haben, wo ich gesagt habe, dass ja der römische Name von Odysseus ist ja Ulysses. Mhm. Was ich ja auch erst gelernt habe. Aber das habe ich ja in einem Sagenbuch dann gelesen, ja, weil dann teilweise, je nachdem, ob es ein Römer oder ein Grieche runtergeschrieben hat, weil viele Sachen sind ja erst im 3. Jahrhundert oder 4. Jahrhundert im alten Rom runtergeschrieben worden von den ganzen griechischen Sagen.
Ja. Dass sie ja eh alles geklaut haben.
Ja. Ja. Das ist ja auch alles sehr interessant zusammengesetzt. Ja. Nolan hat sich ja natürlich auch bestimmte Teile genommen und bestimmte Teile nicht.
Ja, aber ist ja auch okay.
Ja, also.
Ich glaube, er hat, also wenn ich habe es jetzt nicht gelesen und ich habe es jetzt nicht so präsent, das Original, was auch immer das Original bei der Geschichte natürlich ist, ja, also ist ja eigentlich auch alles immer nur Interpretation, aber es gibt ja durchaus auch, sagen wir mal, schwierige Aspekte vom Charakter Odysseus und dass er jetzt auch nicht immer der Netteste ist und so. Und
ja,
das solche Sachen sind wohl, also er ist schon hier mehr der Held, vielleicht nicht der klügste Held oder der die besten Entscheidungen immer trifft, aber er ist jetzt nicht jemand, ist es nicht so, dass er dann irgendwie mit Circe Kinder hat oder allgemein irgendwie seine Frau ständig betrügt und so Sachen, also solche Dinge fehlen natürlich hier in dem Film.
Ja, also ich glaube, die größten Unterschiede ist halt, das Lustige ist, es gibt ja, Nolan hat sich ja auf eine Übersetzung berufen, eine relativ neue.
Mhm.
Und die Frau, die Übersetzung geschrieben hat, hat den Film ja total gehasst.
Ah, okay.
Also ich glaube, einer der Hauptunterschiede ist erstmal quasi nach dem Motto, sie hat gemeint, in Nolans Odyssee kein Sex. Weil das ist ja quasi, er muss ja quasi jeden Abend mit Kalypso schlafen, ja. Das wäre jetzt in dem Fall.
Der Arme, ja.
Also Charlize Theron als Kalypso, 7 Jahre, jeden Tag musst du mit ihr schlafen.
Das ist traurig.
Ganz schreckliches Schicksal, ja. Penelope ist anscheinend mit diesen ganzen Leuten, die da sozusagen da immer sitzen, auch ein bisschen offener offenbar, ja.
Offener im Sinne von,
ja, da könnte schon mal was passieren.
Sie ist eine einsame Frau und
ja, ja, sie also es ist anscheinend mal schon ein bisschen suggeriert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Jetzt kommen wir auch nochmal zu einem Namen, den wir ja schon mal kennen von dem Podcast, Nausicaa.
Mhm.
Weil er ja dann irgendwie nackt an einem Strand ist und dann trifft er ja die Prinzessin Nausicaa und die bringt ihn ja zu ihrem Vater und zu ihrer Mutter und da erzählt er ja eigentlich diese ganzen Sachen, was er ja Kalypso erzählt.
Mhm.
Aber das ist halt nochmal eine extra Station.
Ja.
Und dann hat viel mehr Grausamkeiten. Also quasi irgendwie, glaube ich, jede Sklavin, die halt irgendwas hat, mit einem von diesen, sind das Freier? Nein, sind ja nicht Freier. Es sind ja die Interessen sozusagen, die Interessierten an Penelope.
Warte, es hat ein Wort, das mir gerade nicht einfällt.
Suitors auf Englisch.
Suitors, Anwärter.
Genau, die Anwärter, genau. Ja. Und die werden ja alle umgebracht im Ding. Und da ist es ja suggeriert. Also da wird ja die Tür zugeschoben.
Wo ist es suggeriert? Im Film, oder?
Im Film ist es suggeriert.
Naja, sie werden doch alle umgebracht, außer die sich knien, oder was meinst du jetzt? Was verstehe ich falsch?
Ja, genau, aber es gibt doch den, boah, da würde ich ja schon fast spoilen.
Ich glaube, wir können
relativ spoilen, weil jeder hat den Film gesehen. Mia Goff ist ja die eine, die ja mit...
Achso, du meinst, die ganzen Bediensteten werden auch umgebracht im
genau,
Buch, oder
Mia
was?
Mia Goff ist ja quasi, der wird ja die Tür zugeschlagen, während das Gemetzel stattfindet, was ja quasi so gewissermaßen dem Tod weiht.
Ist sie nicht unterm Tisch? Das letzte Mal, wo wir sehen, ist sie doch unterm Tisch, oder? Dachte ich, weiß
ja,
nicht mehr.
Ja, genau, aber es ist ja quasi zumindest suggeriert, ja. So nach dem Motto, wenn du drauf gehst, dann ist es auch okay, ja?
Ja, ja.
Genau. Also, es ist halt viel härter und der Unterschied ist halt beim Charakter, dass
das Buch ist härter, oder der Film.
Das Buch ist viel schlimmer, ja.
Ja.
Und einer der größten Unterschiede, was halt anscheinend Nolan gemacht hat, ist, der Odysseus, den wir haben, ist halt relativ modern. Der kommt aus dem Krieg zurück, hat so ein bisschen PTSD. Der ist relativ durch.
Mhm.
Der hat ja auch ein gewisses Maß an Schuldgefühlen. Und der ist ja irgendwie auch relativ fertig, ja.
Na gut, der ganze Film ist ja eigentlich nur, wie gehe ich mit ja, der hat PTSD, der Film, und wie gehe ich mit meinen Schuldgefühlen
genau.
um und mit dem, was ich da eigentlich gemacht habe.
Ja. Und der Odysseus in der...
Und ist es nicht auch dieser Spruch, you can't go home again und so, dass sich das, der Krieg oder was auch immer, dass das Ding ja, oder das, was du draußen erlebt hast, dich so verändert hast, dass wenn du zurückkommst, ist nichts mehr so, wie es früher war.
Ja, also und dass er sich das selber auch ja gar nicht eingestehen, dass er sich ja selber quasi sozusagen verwehrt, nach Hause zu gehen.
Ja.
Und das ist halt im Ding nicht.
Was
und
ich halt lustig finde, dass, wenn du so drüber nachdenkst, dass ja, okay, es ist diese Odyssee, also, wie gesagt, mir war das schon präsent, um was es geht, aber ich habe das jetzt auch nicht so oft gesehen, aber das ist schon lustig, ist, dass er eigentlich so, naja, hätte ja auch den normalen Weg gehen können. Also wir alle gefahren sind, alle Schiffe. Er meint ja, nee, wir wollen nicht hinterherfahren, wir fahren andersrum, da kommen wir auch hin. Was ja auch schon so ein Ding war, na, eigentlich will ich gar nicht nach Hause oder ich will jetzt noch nicht nach Hause, sondern schon mal was passiert. Dass er eigentlich so gegen sich arbeitet die ganze Zeit. Und dieses Element finde ich natürlich auch unglaublich interessant.
Ja. Und das ist halt in der Originalgeschichte halt weniger. Hm. Und Odysseus ist halt eher so jemand, der Leute ein bisschen austrickst und relativ schlau ist.
Ja.
Und das ist halt nicht so präsent da. Also das sind ganz viele Sachen mit, Odysseus ist halt ein Stück schlauer als die anderen. Oder das mit dem Zyklopen kennst du aber zum Beispiel. Also wir sind ja schon bei...
Was meinst du mit dem Zyklopen als genau?
Wo er dann mit dem Zyklopen ja viel redet. Und ja, dann sagt so er zum Zyklopen, er heißt niemand. Und dann blendet er ihn. Und das sind die anderen Zyklopen und die sagen dann, was ist dir passiert? Und dann schreit der Zyklop, niemand hat mich geblendet. Mhm. Und dann, ja, wenn dich niemand geblendet hat, brauchst du ja keine Hilfe, so eine Art.
Gut, aber das ist ja halt wieder sowas Märchenhaftes, was dann natürlich ja, im Film nicht funktionieren
genau,
würde.
Genau, wenn du das ja, also ja. Ich kann voll verstehen, warum du das änderst, ja. Und da sind solche Sachen halt. Und du hast halt viel mehr die Götter involviert, natürlich.
Ja, hier kannst du sie zwar nicht weg erklären, aber sie sind doch sehr reduziert. Also bestimmte Sachen, also zum Beispiel Circe ist ja irgendwie wohl auch wohl so ein Gott oder hier Kalypso.
Ja, schon so ein, ja.
Was, eine
Nymphe, ja.
Eine Nymphe und das ist auch so eine niedere Göttin oder was? Keine
ja,
Ahnung.
Ja, eigentlich schon, ja.
Und irgendwie hält sie ihn da ja auch fest, also.
Ja, ja. Ja, ja.
Also, aber ja, prinzipiell fühlt sich's halt sehr bodenständig an,
ja.
Sagen wir mal. Jetzt nicht wie in Troy von Wolfgang Petersen, wo die einfach komplett rausgenommen wurden.
Ja, stimmt. Das ist ja komplett weg, ja.
Genau, also so ist es hier nicht, aber ja, es ist und ich meine, du kannst natürlich hier Zendaya, die
Athena
ja. spielen soll, ob die jetzt überhaupt existiert oder nicht, kann genau, man ja auch debattieren.
Genau, aber da könnte genauso gut jemand einfach eine Christusvision oder so haben und vor sich stehen haben oder so.
Genau, aber das Schöne ist, dass ja beides Sinn macht. Also das kann man ja. nehmen, wie man will einfach.
Ja. Aber zum Beispiel Kalypso da, die lässt ihn ja auch dann gehen. Also quasi, wenn er sozusagen so weit ist, dass er nach Hause möchte.
Das sind die Lotusblüten, oder? Die ihn vergessen lassen, ja. Richtig? Das kenne ich noch aus hier Percy Jackson.
Ah, und in der Geschichte ist es ja, dass dann, glaube ich, Hermes kommt und so Kalypso sagt, so nach dem Motto, also jetzt lässt du den mal los und sich anscheinend Kalypso noch beschwert, so nach dem Motto, du kannst quasi alle durchficken und wenn ich jemanden mal gefunden habe als Frau, ja, dann muss ich den abgeben. Das
ist da noch so ein Kommentar drin. Ja,
ja anscheinend schon.
Ich finde ja eigentlich hier so von der Reise macht es natürlich für mich aber, also sagen wir es mal so, also Nolan hat dann eine ganz klare Agenda, was er erzählen will und alles ordnet sich dem halt unter und das finde ich ja gut. Er hat ja eine klare Stimme, was er machen will. Und genau. Hier ist es halt eben, okay, was wir ja schon gesagt haben, er ist halt noch nicht bereit gewesen.
Ja.
Das sagt sie ja dann sogar zu ihm, Kalypso, von wegen, naja, ich wusste, irgendwann wirst du gehen.
Ja.
Keiner hat dich gezwungen, im Endeffekt hier zu bleiben, nicht so richtig. Ich habe dir nur geholfen zu vergessen.
Ja.
Hättest du nicht vergessen wollen, wärst du nicht so darauf erpicht gewesen, das zu essen.
Ja.
Aber jetzt willst du dich erinnern und jetzt bist du bereit. Aber du warst davor noch nicht bereit. Das war halt einfach dieses Trauma oder was auch immer, überwinden oder den Mut haben oder zusammenfassen. Hat halt dann 7 Jahre gedauert. Gibt Schlimmeres, als die mit Kalypso zu verbringen.
Ja.
Und
das, also quasi als Therapie würde ich das schon als sehr legitim ansehen, ja.
Und okay, es wird jetzt zwar nicht explizit gezeigt, dass die beiden halt schnackseln jede Nacht oder was, aber ich finde, es ist schon, also ich habe das einfach angenommen und irgendwo ist es auch suggeriert und es ist ja schon, dass die eher so Partner sind.
Es wirkt innig, ja. Es wirkt, also ohne dass jetzt groß was ist, aber es ist ja schon, dass, keine Ahnung,
genau,
so man im Arm hält oder.
Ja, also es ist, also deswegen passt für mich, aber kann man natürlich auch, also meine Tochter oder was, vielleicht sieht die das dann gar nicht. Wobei vielleicht sagt die auch, ja, die sind ja zusammen, oder? Warum ist denn der mit der Frau zusammen? Weiß ich nicht. Aber für mich war das klar, ja, die machen da was.
Ja. Aber es ist halt nicht so offensichtlich wie ein Ding, aber gut, das ist ja auch okay. Und also der Trojanische Krieg ist ja eh relativ kurz, aber das ist halt auch, weil in der Odyssee ist es ja auch, weil das ist ja eine Iliad.
Ja, aber ist ja auch nicht so wichtig und ich finde sogar, der Trojanische Krieg hat sogar mehr Anteil in dem Film gehabt, als ich gedacht hätte.
Ja.
Und ist ja dann eigentlich ja der, naja, der ganze Katalyst für die ganze Geschichte.
Ja.
Also.
Für das Trauma, was ja auch am Ende dann wirklich hochkommt.
Genau, und deswegen fand ich das eigentlich sehr schön, wie dieser Bogen gespannt wurde. Dass wir dann immer mehr so gesehen haben.
Was da passiert ist.
Ja.
Ja.
Oder auch, was es in ihm ausgelöst hat. Also ich meine, du hast ja natürlich von wegen Heldenreise und natürlich ist das wieder ein bisschen subversiv, weil er ist ja kein, also er fühlt sich ja nicht als Held, aber alle sagen ja, er ist der Held und alle haben da irgendwie schon genug davon und er fühlt sich ja gar nicht, also weißt du, das ist ja alles sowas drin.
Ja, das ist ja auch das Schlimme, weil er quasi ja diesen mit diesem Trick da gekommen ist.
Ja.
Der ja gar nicht so extrem präsent ist ja auch anscheinend in Homer, ja, mit dem Pferd, ja, das ist ja immer mehr ausgebaut worden.
Aber
das
ist halt das, was jeder kennt, ja.
Genau. Ich fand das so geil, wie das Pferd dargestellt war. Also nicht dieses blöde Pferd auf diesem scheiß Holzgestell, wie du es immer hast,
ja.
Sondern einfach dieses Riesending, was du ja einfach da durch den Sandstrand ziehen musst. Aus Bronze oder was?
Nee, ich dachte, das ist auch schon aus Holz und zwar halt aus den Überresten von den kaputten Schiffen oder so.
Ja, ja, aber es ist so wirklich noch halt so ein Überzug nochmal drauf oder so. Mag sein, stimmt, ja. Aber,
okay.
Aber weißt du, ich fand das halt, das Design von, gut, da springe ich jetzt eh, ich fand das Produktionsdesign von dem Film
hier. Der Film springt großartig. Ja auch, also passt schon.
Genau, das Produktionsdesign von dem Film finde ich halt wirklich großartig. Also auch die, wie heißt der König nochmal? Agamemnon.
Agamemnon, ja.
Und wie Agamemnon, der halt immer so ein bisschen auch wirkt wie so ein Darth Vader, ja?
Ja.
Aber halt, es ist ja auch interessant, dass du ja auf den Postern ja auch von Agamemnon dieses Ding von diesem Helm hast. Aber ich finde das halt so ein rausstechendes Design, das ist ja total simpel. Das ist eine Mischung aus einem Zopf einer Wirbelsäule in Gold.
Aber du hast mitgekriegt, dass das ja ein Riesenanstoß für Kritik war, von wegen, das würde zu modern aussehen oder es wäre nicht akkurat oder es schaut so doof aus und... Also ich habe mich da ja eh mal so raus aber das, da haben sich Leute dran aufgehängt und jetzt dann, wenn es dann im Film, also die Leute haben sich ja an vielen Sachen aufgehängt, wie
ja.
Elliot Page spielt angeblich Achilles, was natürlich ja dann nicht war
und
ganz andere
Achilles
Rolle
gibt's gar nicht.
Und eine schwarze Helen of Troy.
Lupita Nyong, ja.
Oh mein Gott. Und dann, also ich habe, glaube ich, ein Ding auf Fox News oder so gesehen, wo dann so, was the face, who, was, wie ist der Spruch?
Launched a thousand ships.
Launched a thousand ships, genau, weil die ist so schön, dass da so viel, denke mir so, erstmal liegt Schönheit eh im Auge des Betrachters, ja. Nur weil ihr sie jetzt nicht schön findet, ihr arschigen Rassisten. Also was ist das für eine Aussage überhaupt, Leute?
Also ich finde sie schlicht halt raus.
Natürlich ist sie was Besonderes.
Genau. Und das Interessante ist, ich habe da immer dran denken müssen. Ich habe einmal, also John August, der Drehbuchautor, also für Leute, die nicht kennen, ja, der, also sie ist ein bekannter Drehbuchautor, der ja auch einen Podcast hat übers Drehbuchschreiben.
Ja.
Und John August ist ja schwul.
Mhm.
Und die haben sich einmal unterhalten, quasi, wen sie als Schauspieler Menschen getroffen haben, wo sie echt gedacht haben, boah, das ist ein schöner Mensch, also egal ob männlich oder weiblich.
Mhm.
Und John August hat gemeint, er hat sie mal aus dem Taxisteig gesehen und er hat gemeint, ihm ist so die Kinnlade runtergeklappt und er war so dumbstruck, wo er diese Frau gesehen hat.
Mhm.
Und wo ich sie gesehen habe, habe ich mir gedacht, da habe ich immer an John August denken müssen, dass quasi dieser schwule Mann gesagt hat, er hat die gesehen live und sich gedacht, oh, what the fuck, ja.
Es ist einfach lustig, wie viele, also ich habe es halt nur so ein bisschen mitgekriegt, aber einfach anscheinend wurde sich halt sehr viel über so Kleinigkeiten aufgeregt, bevor der Film überhaupt gesehen wurde.
Ja, und was für Vogue und was weiß ich und bla und Ding.
Und dann schaust du dir den Film an und denkst dir, hä, was ist jetzt das Problem? Ich verstehe gar nicht, überhaupt, wo sollte überhaupt ein Problem sein? Sowieso schon mal, prinzipiell, aber so, okay, und deswegen habt ihr euch jetzt alle so aufgeführt, ich weiß auch nicht. Und das mit der Uniform macht für mich ja total Sinn, weil der Typ ist ja, soll ja so drüber sein einfach.
Ja, der stellt sich halt als eine Art Gott auch da. Ja,
damit. Wie du ja gesagt hast, Darth Vader, du siehst ja auch sein, und das ist ja nicht so, dass es nicht irgendein Pfarrer oder was, die sind ja auch rumgelaufen wie sonst was.
Ja.
Und von dem historisch akkurat, ich meine, da braucht man gar nicht drüber reden, wie schwachsinnig die Aussage natürlich ist.
Ich glaube, vom Produktionsdesign haben die auch gemeint, dass ganz viele Sachen inspiriert sind aus der Zeit von Homer.
Mhm.
Und das ist ja auch schon überhaupt nicht mehr die Zeit, wo das überhaupt spielt.
Nee.
Sondern das ist ja schon eigentlich... wie er die Sachen beschreibt, ist ja schon quasi zeitgenössisch für ihn gewesen und überhaupt nicht mehr, wie das quasi in seiner Sage sein soll, die doch viel früher spielt und ist doch scheißegal.
Na, die also, Leute haben sich auch zum Beispiel übers Boot aufgeregt, dass es halt mehr ein Wikingerschiff wäre,
ja, als
jetzt ein griechisches Schiff und ich habe da nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, als ich den Film gesehen habe. Was interessiert mich? Also wir reden ja jetzt nicht von, ich würde auch sagen, bei King Arthur sind mir auch viele Sachen egal, weil das für mich halt auch eher sowas, ist auch für mich Fantasy.
Ja.
Aber wenn wir jetzt von King of Heaven oder sowas sprechen, dann erwarte ich halt schon ein bisschen was Akkurates, obwohl es natürlich fiktiv ist in der Welt, aber den Saladin gab es natürlich. Und
ja, natürlich. Aber halt bei irgendeiner griechischen Sage mit Göttern und was weiß ich.
Also egal, also wir wissen ja alle.
Ja, und dann... Elon Musk hat ja da auch so rumgeschissen, dass es nicht akkurat ist. Und jetzt wird dann irgendwie mit Grok Imagine, will er doch bis Jahresende einen akkuraten Ding bauen. Und ich weiß, ob du mal die Ausschnitte gesehen hast, diese computeranimierte
Scheiße. Nee, ich schaue mir sowas
nicht an. Ja, mit irgendwelchen AI-Bildern, wo ich mir auch gedacht habe, das sieht doch alles auch.
Ja, es ist auch alles unwichtig. Und
es ist wirklich unwichtig.
Ich fand es nur faszinierend, dass diese ganzen Sachen, die kritisiert wurden, die waren alle im Trailer.
Ja.
Und alles, was im Trailer war, ist eigentlich mit das Unwichtigste im Film, was ich so lustig finde. Und wie gesagt, ich schneide die auch selber her. Und ich fand den Trailer ja auch nicht gut. Und der hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ja. Ich fand auch ich weiß nicht, welcher Trailer es war, aber es gab irgendeinen, wo du halt dann das Boot mehr gesehen hast. Und ich dachte mir so, das wirkt so klein.
Ja, das hast du mir gesagt, wo
dieses
wir im Kino waren.
Das Boot wirkt so unfassbar klein. Das hat mich im Film überhaupt nicht gestört.
Nö.
Im Film, weil beim Film akzeptiere ich diese, wie soll ich das nennen? Weil ich schon gesagt, bodenständig, die Rohheit. Der Film ist so roh irgendwie. Mhm. und fühlt sich auch so hart und in Anführungszeichen realistisch an. Und der fängt ja auch schon so an. Also der Anfang vom Film, das ist, glaube ich, nicht der ganze Anfang, aber halt im Endeffekt hier Elliot Page ist ja gleich am Anfang da. Ja. Allein schon um alle Kritiker so.
Ja.
Und dann wird er ja sofort getötet.
Ja, und vor allem, das Doofe ist, okay, jetzt darf ich fast gar nicht, es gibt doch dieses blöde Meme, wo so doch Elliot Page doch dann so umgebracht wird als Achilles. Das kennst du ja, oder?
Nee.
Wenn die Leute es kennen.
Okay.
Es ist quasi, du siehst halt erst Brad Pitt als Achilles.
Ja. Yeah.
Und dann per AI ausgetauscht, quasi Elliot Page als Achilles.
Okay.
In dieser Szene mit diesem Typen, der doch diesen Speer wirft. Und Brad Pitt fängt ihn doch dann quasi auf den Speer, bringt den Typen um. Und da ist es halt einfach, Elliot Page
wird aufgespießt.
Bumm, tot.
Okay.
Und dann siehst du halt die Szene und denkst dir, okay.
Ist halt 1:1 fast. Ja.
Ja. Und ich habe gedacht, das ist auch sehr interessant, ja.
Genau, aber ich fand gerade den, das ist ja ein neuer Charakter, den neuen ja anscheinend, ich habe gerade den Namen jetzt vergessen.
Der Charakter ist irgendwo in irgendwie in der griechischen Sage schon erwähnt, aber nicht in Homer, genau.
Und ich finde es halt sehr interessant, wie wichtig dieser Charakter, der ist, also Elliot Page kommt zwar kaum in einem Film vor,
ja,
aber er ist halt für die Reise und allgemein für den Film unfassbar wichtig, weil er halt so viel über alles sagt, weil es ja dieser Junge ist, den er dann da mitnimmt, ja, anstelle von Robert Pattinson als Kind und dem er dann das Versprechen macht, der ihm ja auch so ein bisschen diese Last, die er halt hat, hat auch viel mit ihm eben zu tun, ja, dass es ja dieser unschuldige Junge ist und er eben das nicht verraten durfte. Und ich fand eben auch diesen Aspekt, also worum es ja ganz viel geht, thematisch in dem Film ist ja immer dieses, es ist die Zeus-Regel oder wie nennen sie das? Also im Endeffekt Gastfreundschaft, ja, was ist es, du musst, sei zu jedem, der bittet, ob das halt quasi, kann ich was zu essen, kann ich was zu trinken haben, kann ich reinkommen, dass du immer nett zu dem bist, weil du weißt nie, ob es ein Gott ist, der sich sich dann bestraft, weil er sich halt verkleidet als Mensch und bla bla bla. Ja. Aber im Endeffekt geht es ja einfach um Nächstenliebe und halt, dass man halt Leute mit Respekt behandelt, egal wo sie herkommen. Und ich fand das irgendwie schon auch stark, dass das ja dann das Ding, was bricht, ist ja einfach, dass er diese Gastfreundschaft oder diese Regel ausgenutzt hat, um diesen Krieg zu gewinnen, aus egoistischen Gründen, wenn der egoistische Grund war, eigentlich nach Hause zu wollen, vielleicht.
Und diesen Scheiß nicht mehr mitmachen.
Diesen Krieg zu beenden, was aber dazu führt, dass er nicht mehr nach Hause kann, weil er sich quasi innerlich selber gebrochen hat durch diese Regel, diesen Ehrenkodexbruch oder was auch. Was ist ja kein Ehrenkodex, ist eigentlich ist ja sowas, wie sagt man, so soziale Etikette, die jeder haben sollte, die selbstverständlich sein sollte. Und ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr, also wir hatten ja oft so Dinge, vor allem jetzt in der Zeit mit Trump und wie schlimm das alles ist und wo Leute versuchen, politische Statements in Filme einzubauen oder so. Ich finde aber schön, dass es in diesem Film zwar auch ist, aber es ist so ein universelles Ding, was so in diesen Film eingebettet ist, was so perfekt passt, dass keiner auf die Idee kommen kann, zumindest glaube ich, also bestimmt, Leute regen sich über alles auf. Aber ich fand das so schön passend, so wo ich mir so gedacht habe, okay, das ist was Universelles und es sagt aber so viel aus über die Zeit, in der wir gerade leben, wie wir miteinander umgehen oder eben schlecht umgehen. Und ich fand das irgendwie stark und überhaupt nicht so rein. Also manchmal ist es ja so, dass du so Sachen hast, die dann so, hey, und das wollte ich jetzt auch noch sagen.
Ja.
Aber hier dreht sich halt der ganze Film darum. Der ganze Film ist das.
Ja.
Und das fand ich geil. Das hat mir gefallen. Also ich fand das schön.
Ich fand auch Elliot Page vom Cast, ich fand den Cast generell.
Ich weiß
durch ja, die Bank großartig.
Und vielleicht sogar zu großartig.
Und ich finde aber das Gesicht von Elliot Page
interessant geworden. Ja,
weil Elliot Page auch in einer gewissen Art und Weise gealtert ist. Und das gibt dem Gesicht einen sehr interessanten Touch.
Also ich
glaube, weil es ja, glaube ich, halt schon natürlich ein Frauengesicht war, aber halt durch dieses Testosteron und wie das Gesicht halt auch einfach dann diese härteren Linien bekommen. Das sind
halt auch die, weil ich meine.
Sehr interessant.
Also es ist, glaube ich, war jetzt das erste Mal, dass ich ihn als, oder sie als Mann, weiß nicht, wie ich sagen soll, Elliot Page quasi gesehen habe. In einem Film. Ich habe jetzt nicht, ich glaube, hier in die Serie hat er noch mitgespielt, oder?
Ja.
Ich glaube, da war sogar am Anfang noch Ellen Page und dann.
Weiß ich jetzt gerade nicht.
Ja, ich weiß auch, dieses Umbrella Academy, oder?
Ah, ja, stimmt, ja.
Das hab ich aber nie gesehen. Das heißt, für mich war es das erste Mal, dass ich Elliot Page quasi wahrgenommen habe, richtig. Ja. Und ich hatte erst davor mit meiner Tochter Inception geguckt. Das heißt, da spielt Ellen Page ja noch mit. Und ja, also wie du schon sagst, es ist zwar dasselbe Gesicht, aber es ist irgendwie anders. Und als Frau hatte sie ja auch schon immer die so dünne Haare irgendwie. Und jetzt als Mann hat er auch diese dünnen Haare, aber halt viel kürzer. Und es ist interessant, dass wie er ganz anders wirkt. Aber das passt halt auch für diesen Charakter, der dann dieses...
So herausstechend auch irgendwie ist.
Extrem herausstechend, aber auch gleichzeitig sehr verletzlich. Irgendwie?
Ja, gleichzeitig.
Aber natürlich auch daran, dass er natürlich sehr klein ist. Also
natürlich, das ist ja, also als Frau war
schon sehr klein und als Mann nochmal erst recht.
Ja. Ja. Und das war so ein Ding, wo ich mal dachte, boah, also Ellen Page war ja, sie hat ja, also damals ja irgendwie bei Juno so in dem Interview gemeint, einmal Shrimp, ja, weil
ja.
Klein,
ich weiß nicht, zierlich, weiß nicht, wie groß Ellen Page ist. Was ist 1,50? Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich schätze wahrscheinlich gar nicht so klein, aber sie hat einfach zierlicher Körperbau einfach. Ja,
ja, allgemein, es hat alles, genau, wie du sagst, genau. Sehr, sehr zierlicher und Mensch.
Da habe ich als Mann gedacht, okay, ja, aber nee.
Ja, aber das macht ja den Anfang umso stärker, dass du diesen Charakter hast, der irgendwie von dem Plan ja keine Ahnung hat. Und dann eigentlich, ja, das ist ein Geschenk. Und dann sofort auf diese brutale, martialische, rohe Art umgebracht wird.
Aha.
Was mich auch echt geschockt hat.
Ja.
Also und dadurch natürlich, also dieser Speer ist ja eh groß und er ist so klein und wird dann an das Pferd ja gepinnt.
Mit diesem, ja, genau, wo die Pfeil und Bogen, der ihn da rannt. Ja, es ist wirklich hart.
Ja.
Das ist ja eh so, wo ich schon überrascht war, wie hart der Film ist. Da haben wir ja auch drüber gesprochen.
Ja, hier im Podcast noch nicht, aber wir haben drüber gesprochen. Genau, ja, also ich fand, es ist halt eine extreme, also du siehst jetzt zwar nicht unfassbar viel Blut, du siehst mehr Blut, als ich gedacht habe. Also du hast ein paar Mal, aber nicht so viel, wie sein müsste natürlich.
Genau, aber es ist aber halt auch die klassischen Bluteffekte, die du halt hast. Und nicht, keine Ahnung, ist es ja nicht wie, was weiß ich, ein Wolverine, wo du dann noch nachträglich digital sonst wie viel Kunstblut reinklatscht, ja?
Nee, aber ich dachte selbst sowas wie, selbst in dem Nicht-Directors Cut von Troy war mehr Blut oder in zumindest in meiner Erinnerung, oder in Kingdom of Heaven und so Sachen, ja? Aber obwohl, also der Film, wir können vielleicht noch über die Altersfreigabe reden kurz, aber der hat sich unfassbar, schon allein mit dem Anfang, der hat sich sehr brutal angefühlt.
Ja.
Und das ist halt wieder so ein Beispiel dafür, dass Brutalität nichts damit zu tun hat, wie viel Blut da spritzt oder wie viel, sondern es ist mehr so ein, weiß ich, es ist so ein Grundgefühl.
Das ist die Tonalität von Nolan, weil Nolan halt sehr ernst ist.
Ja.
Der Film hat halt keinen Humor. Das war auch so ein Unterschied zwischen dem Original,
aha,
dass eigentlich die Odyssee durchaus Humor hat
und
teilweise schon sehr tongue-in-cheek ist, weil auch die Sachen, die man mit den Göttern den Griechischen sagen, ist immer so nach Motto, das ist eine Allegorie, nehmt das nicht so ernst. Ja, die Götter, die spinnen alle.
Ja.
Und das ist irgendwie auch schon immer so gesehen, dass es ein bisschen so eine Satire ist. Und der Film, null. Ja. Aber es ist ja typisch Nolan. Ja. Und dadurch wirkt es ja auch viel härter. Das ist ja nicht so, dass dann irgendjemand draufgeht und jemand einen coolen Spruch raushaut. Das passiert ja bei Nolan einfach nicht.
Nee, nicht wirklich.
Also seit
nicht
Batman Begins nicht mehr.
Ich glaube, das war alles wie was David S. Goyer.
Ja, genau, wo er noch das machen musste und wo doch die schlimmen Sprüche drin waren. Das gibt's aber heute.
Von dem redet auch keiner mehr, David S. Goyer.
Ja, oder? Gut, ja. Vermisse ich jetzt auch nicht. was ich halt sehr interessant fand bei dem Film, aber sind wir auch wieder bei typisch bei Nolan.
Mhm.
Sehr interessantes Ding, wie halt die
Struktur.
Die Struktur und Zeit.
Ja, also für ihn ist es ja relativ geradlinig, sage ich jetzt mal, für seine schon, Verhältnisse.
Genau. Aber es ist halt trotzdem wieder Zeit. Verhältnis von 20 Jahren springt so hin und her, dass man nicht groß überlegen muss, wo du bist. Das checkst du immer.
Ja, du hast ja im Endeffekt zwei Stränge, die dann doch gerade auslaufen.
Ja.
Aber wann sie halt anfangen und so und wie es dann wieder zusammengeführt wird. Aber das, ich fand es jetzt, glaube ich, da wird sich keiner finden, der den jetzt besonders kompliziert finden würde.
Nee, also das nicht. Aber diesen Oral History Aspekt fand ich halt sehr interessant, wie halt Sachen zusammenkommen, weil der das weiß und der das weiß und man das erzählt.
Geht ja auch einfach viel darum, hey, hast du was gehört? Hast du was gehört?
Genau.
Fängt ja auch, der Film fängt ja an mit dem, ist das ein Rapper oder so? Oder das war auch so ein Skandal, dass der schwarze Rapper besetzt wurde als der Bade oder was das
super.
Ist. Der dann, das ist immer dieses auf dem Boden oder auf dem Tisch stampfen. Und dann
sofort irgendwie auf so einem ganz anderen Ding bist mit so diesem, da hast du so einen Erzähler, der das dann irgendwie so ein Ding erzählt.
Da sind wir auch dann bei der Mischung, der Film ist natürlich sehr laut gemischt, das ist ja auch so ein Nolan-Ding.
Ja.
Und allein dieses Stampfen war ja schon, bist schon, und dann halt eben Elliot Page, wie er umgebracht wird, war auch so laut. Also da warst du dann schon im Film drin und warst wach.
Ja.
Nee, ich fand, mir hat die Struktur sehr gut gefallen und hat halt auch total Sinn gemacht, eben allein dadurch, wie eben dann dieser Troja-Aspekt immer mehr beleuchtet wird, was es dann eigentlich bedeutet hat. Also, wie wir dann am Schluss dann da landen und dann verstehen wir das Trauma mehr und so. Ich fand das schon sehr stark.
Ja, wie das halt ein totales Gemetzel am Schluss halt ist, ja.
Genau, ein relativ blutleeres Gemetzel, aber trotzdem sehr hart, ja.
Ja, genau, aber die Art und Weise, wie es halt gemacht wird, wo du halt dann diese Türme einstürzen siehst und also mehrfach gesehen wird, wo irgendwelche Frauen einfach geschnappt werden und denen offenbar die Kehle durchgeschnitten wird oder so, ja?
Ja, ich fand es eben auch ganz schön dann eben den wie soll ich sagen, dann die Offenbarung, dass eben Zendaya, dass es halt entweder die Göttin ist oder eben einfach nur eine, weiß ich, wie nennt man das, eine die dem beim Tempel da arbeitet, eine, wie nennt man das, was ist das?
Ja, so eine Priesterin halt vielleicht. Oder
okay,
so.
Sagen wir eine Priesterin, die halt dann da eben umgebracht wird und er schaut halt zu. Und dass du ja davor hast im Film ja schon gesehen, dass die eben die Statue von Athene, oder? Dass er der, dass der geköpft ist eben, weil das ist ja der Tempel von Athene gewesen. Das passt ja alles zusammen natürlich, dass das dahin gebracht wurde, Geschenk an Athene. Dass du es da schon gesehen hast und wie es dann am Schluss eben zusammengebracht wird, eben, dass sie im selben Moment geköpft wurde wie die Statue. Also weißt du, das ist ja dann auch wieder nur symbolisch, dass du es nicht zeigen musst, wie sie geköpft wird. Aber oder stellvertretend ist das richtige Wort, nicht symbolisch, glaube ich. Nee, also mir hat das macht für mich Sinn. Ich wüsste auch gar nicht, ich glaube, ich hätte es auch sehr langweilig gefunden, wenn das jetzt so stringent erzählt worden wäre.
Ja.
Und es ist ja jetzt auch keine Nolan-Idee, dass du irgendwie an so einem Punkt anfängst und es dann parallel von hinten aufziehst oder
das
was.
Das ist im Original ja auch so.
Genau, deswegen.
Der kommt ja auch an und erzählt dann seine Geschichte und so. Das ist ja auch durcheinander.
Geworden. Aber wahrscheinlich hat es ihm deswegen vielleicht auch, wahrscheinlich hat er das gelesen und hat ihm deswegen immer gefallen, weil das halt so Ding ist, wie er halt auch denkt. Also.
Ja. Nee, und das funktioniert super. Oh, ich fand diese Szene, wo sie aus dem Pferd rauskommen und sich dann zu dem Tor hin bewegen und dann angegriffen werden.
Das war sehr gut.
Und es ist ja auch eigentlich so, weil du gemeint hast, die Sachen wirken so klein, aber das ist das Geile. Du musst ja gar nicht so viel zeigen, weil du siehst ja gar nicht so viel von Troja, aber das reicht. Und dieses Riesentor und die versuchen das aufzubekommen und da kommen diese Typen, diese anderen Soldaten und bewegen sich ran und wie dann der Alarm geschlagen wird und wie sie halt dann diese Stellung kurz halten müssen und wie sehr das reicht. Und da musst du nicht 5000 Luftaufnahmen von kämpfenden Leuten haben, die kämpfen oder was weiß ich. Sondern wie weniger echt mehr ist und wie du daraus wirklich Spannung erzeugen kannst aus einer Szene, die bestimmt unfassbar teuer trotzdem war. Der Film hat 250 Millionen gekostet und da passiert ja schon viel.
Ja, wir sind mehr so ein bisschen, wie sagt man, das ist nicht der Bird's Eye View von den ganzen Sachen, sondern es ist mehr Entrapment.
Ja, dieses Mittendrin.
Wie heißen die Reporter, die beim Krieg dabei sind? Da gibt es doch einen Namen dafür. Entrenchment oder so. Also du bist halt unten am Boden bei den Soldaten, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und so ist dieser Film halt auch inszeniert. Du hast jetzt gerade gesagt, ich habe gemeint, der ist so klein. Das habe ich zu dir gesagt nach dem Kino. Wir haben
nach dem Trailer, genau.
Im Podcast habe ich es noch nicht erwähnt. Genau, der Film, also beim Trailer, aber auch der Film selber, ich finde es so faszinierend, dass der einerseits, weil der war ja, was waren es, 240 Millionen?
250 Millionen soll er gekostet haben.
250 Millionen, was ja schon viel Geld ist, aber hätte auch viel mehr kosten können. Also ein Marvel-Film kostet 300, 400, 500 Millionen inzwischen, was weiß ich, und schaut halt aus wie Gülle, aber anderes Thema. Und hier werden auch die Schauspieler viel gekostet haben.
Oh ja.
Weil ja quasi jede Rolle mit irgendeinem berühmten Schauspieler besetzt ist. Aber der Film wirkt einerseits oder vermittelt mir Größe, vor allem durch die Musik, die ja sehr pompös ist und so.
Ja.
Aber fühlt sich trotzdem gleichzeitig sehr, sehr klein an und das ist keine Kritik, sondern es ist einfach was ich feststelle und was ich irgendwie auch cool finde, aber der wirkt, also er will episch sein, aber irgendwie ist das nicht und irgendwie ist er doch sehr klein, aber irgendwie ist das auch cool.
Und irgendwie macht es aber ihn dann doch wieder episch, weil er sich traut, er traut sich nicht gigantisch zu sein bei vielen Szenen und dadurch wirkt es aber viel besser.
Ja.
Ja, also gut, das ist ja auch in der Geschichte so ein Ding, das sind halt drei Schiffe, ja? Ja, und dann würde jemand anders vielleicht dann sonst wie viel mehr draus machen und die Schiffe noch viel größer. Aber es reicht.
Ich frage mich halt auch, wie viel, das ist ja eine bewusste Entscheidung von ihm. Er sagt ja immer, ja, er mag keine CGI-Effekte und wir machen es mehr.
Ja.
Was hast du gesagt? Handgemacht alles und halt eher so Oldschool-Effekte. Irgendwie haben sie viel mit Spiegeln gemacht. Ich habe jetzt gar nicht so viel nachgelesen, wie sie die Tricks wirklich gemacht haben. Ich glaube, alle Tricks werden noch nicht verraten. Offensichtlich war der Zyklop jemanden in der Maske natürlich. Und dann haben sie halt mit Force Perspective viele Sachen gemacht.
Genau, also Animatronik und so ganz viel und so, genau.
Genau, bei ein paar Sachen weiß ich einfach nicht, wie sie gemacht haben.
Also ich weiß, dieses eine Monster.
Bei Skilla.
Skilla, da ist, ja klar, dieser, wo sie hochgezogen werden, die Leute und so, das ist schon handgemacht. Aber das, was du siehst, ist teilweise schon tatsächlich klassisch VFX.
Genau, muss ja auch sein, weil du kannst nicht alles. Genau, also da sind schon
klassische Computereffekte drin.
Das ist wie mit Mad Max, wo es immer hieß, ja, der Film ist handgemacht, aber natürlich ist da so viel rausretuschiert. Da ist so
extrem viel gemacht worden.
Also, aber es ändert ja nichts. Es geht ja darum, dass du dich dann nicht nur drauf verlässt, sondern die Idee von VFX, von CGI-Effekten war ja eigentlich immer, so wie ein Interview mit einem Vampir oder so, so dass du es nicht bemerkst, aber dass es die Sachen größer macht. Aber ich finde trotzdem, dass er sich ja bewusst natürlich einschränkt, wie er das inszenieren will, bestimmte Sachen. Also du könntest das Leben ja viel, viel leichter machen und wahrscheinlich auch billiger, aber dadurch, dass er es eben nicht macht Und du dann aber auch eingeschränkt bist, wie du bestimmte Sachen, wenn du natürlich Forced Perspective machst, bist du auch eingeschränkt, wie du es inszenieren kannst, damit es funktioniert.
Ja.
Dadurch wirkt er dann aber auch wieder kleiner und gleichzeitig aber größer und gleichzeitig aber auch eben diese Rohheit, die der Film hat.
Ja.
Das heißt, es geht halt Hand in Hand in dem Film. Das fand ich so interessant.
Ja, was du halt viel mehr machen musst, ist halt viel mehr auch wegschneiden. Dass du beim Zyklopen halt, also gut, das ist ja zum Beispiel damals noch bei Jurassic Park, wo du halt auch einfach viel nicht die Dinosaurier sehen musst, weil die Effekte halt nicht in dem Umfang gemacht werden konnten. Ja. Und wie viel besser das wirkt, wenn du einfach...
Oder weiße Hai oder was auch immer.
Genau, also, nicht immer drauf hältst.
Ja, natürlich.
Die anderen Filme sind, du hast ein Riesenmonster und kannst gefühlt 3 Minuten lang einfach am Stück draufhalten.
Ja.
Und das nimmt so viel raus. Aber dadurch, dass du mit dem Zyklopen arbeitest und der im Dunkeln ist, wahnsinnig geniales Design.
Auf jeden Fall habe ich so noch nie einen Zyklopen gesehen.
Genau, aber die Tatsache, dass du einfach das Gesicht ein bisschen drehst und das macht den Zyklopen einerseits irgendwie furchterregender und andererseits irgendwie
menschlich.
Ja, und lächerlicher.
Ja.
Du fühlst, du hast ein bisschen Mitleid, weil er halt einfach deformiert wirkt.
Mhm.
Und das ist ja eh, weil er irgendwie so groß ist und irgendwie gleichzeitig, weil er auch so wie so ein großes, haarloses Baby wirkt.
Ich fand aber so ein bisschen auch dann die Gefahr, die von ihm ausging, fand ich aber auch so interessant, weil er ja irgendwie so unbedarft babymäßig wirkt, aber trotzdem ja so unfassbar gefährlich und das so eine ausweglose Situation ist, dass sie aus dieser Höhle nicht rauskommen.
Ja, genau.
Also das ist so ein bisschen, können wir jetzt auch sagen, dass natürlich das, der erste Film ist von Nolan zumindest, der mir jetzt so einfällt, der so relativ viele Horroraspekte hat, also wo man so sehen würde, wie ein Horrorfilm von ihm wahrscheinlich aussehen könnte, was auch interessant wäre und also das fand ich schon sehr beklemmend, diese ganze Sequenz. Also ich habe mich schon gefühlt wie die Typen in der Höhle, wir kommen da nicht raus und okay, wir können den Stein nicht weg und der Typ, und der isst jetzt uns zwar nicht alle, aber halt, wenn wir jetzt noch 2 Wochen hier sind, sind wir alle tot,
weil
nach und nach findet er uns dann schon.
Ja.
Das fand ich irgendwie echt, echt stark und natürlich hier die Zirze-Sequenz war halt richtig Body-Horror.
Ja.
Krass, fand ich. Also das war schon...
Und wie viel besser das gewirkt hat, einfach indem du ja auch wirklich mal wegschneidest.
Maske und
mechanische Effekte.
Und ich finde, du denkst auch nicht so viel drüber nach, wie ist es gemacht, ja. Aber du akzeptierst irgendwie, das passiert halt jetzt. Ich finde, bei CGI-Effekten bin ich oft halt einfach raus und ich akzeptiere nichts mehr, was in dem Film eigentlich passiert. Also wenn sie es nur in einem Volume drehen oder alles nur von einem Greenscreen, du spürst es halt.
Ja. Das ist so eine Szene, wo du gemeint hast, dass die relativ klein ist, weil das ist ein relativ simples Haus.
Mhm.
Und da fand ich halt auch, die gehen da hoch und dann hast du diese Raubkatzen.
Ja, war super.
Und das ist eigentlich... Du holst halt einfach einen Tiger, setzt den dahin, aber das wirkt so surreal.
Ja.
Und da hättest du sonst was machen können, weil ich habe vor ein paar Jahren meinen Sohn noch einen Comic vorgelesen mit Odysseus.
Mhm.
Also dieses ganze Sachen kennt er.
Ja.
Und da gehen die dahin und dann ist es so ein Riesentempel, weißt du, so ein bisschen wie bei Asterix, wo sie doch auf der Insel sind mit den hübschen Frauen. So in der Art ist es dann. Ja.
Die Sirenen kamen hier auch vor, aber hat man nicht auf hingeguckt zu den Sirenen.
Ja, das war auch so simpel, ja, genau. Die sitzen da auf dem Felsen und dann, genau. Aber weißt du schon, Riesentempel und die gehen da hin und essen und was weiß ich, ja?
Ja.
Und dann ist es halt dieses relativ unscheinbare Haus, ja? Was ein bisschen wirkt wie das von Luke Skywalker in Star Wars, in den späteren.
Ach so, du meinst auf der Insel.
Last Jedi, oder?
Ja, Last Jedi.
Aber voll, oder?
Mhm, ein bisschen, ja.
Ja.
Wobei da natürlich noch die Natives ja wohnen, die Ureinwohner auf dieser Insel da sind ja schon noch andere Leute, aber ja.
Ja.
Hier ist ja wirklich Zirze allein mit ihren Tieren, die sie umgewandelt hat.
Ja, dieses relativ simple Haus, dieses wirklich runterreduzierte, diese Effekte, was auch wirklich so ekelhaft wirkt.
Es war richtig, wie sie essen. Ja, alles. Es ist einfach eklig.
Ja.
Und das hat er gut hingekriegt.
Ja, das Schweinische kommt raus.
Ja.
Hilft natürlich auch, dass du mit Samantha Morton, das ist wieder so ein Beispiel
tolle Schauspielerin hast.
Natürlich. Meine Fresse, ja.
Ich fand halt auch hier sehr interessant, weil es in dem Film ja einfach viel um Trauma geht. Jeder hat ja irgendeine Form von Trauma natürlich. Und sie ist ja offensichtlich, ist ja auch was passiert in ihrem Leben. Also wurde, weiß nicht, vergewaltigt oder, also sie hat halt ein bestimmtes Männerbild.
Ja.
Man hat ja schon den Eindruck, dass alle Leute, die da jemals zu ihr kamen, sind irgendwelche Soldaten, irgendwelche Männer, die in ihren Augen auch immer ihr was Böses wollten, deswegen hat sie sie bestraft, bevor sie das können.
Ja.
Und ich habe halt dieses Trauma und diese Dramatik ihres Charakters habe ich halt auch sehr gut gespürt, natürlich, weil sie halt eine gute Schauspielerin ist.
Weil sie so rüberbringt, ja.
Aber das fand ich echt gut und ich fand eben auch gut, wie Odysseus da mit ihr umgegangen ist und wie das...
Respektvoll und...
Ja, eigentlich schon so.
So halt relativ ruhig und...
Klar, sagt natürlich, ich kann auch deine Schwester umbringen da und...
Ja.
aber... Nee, also es war eine große, also der Film hat halt viele sehr, finde ich, tolle so Sequenzen. Ich finde es lustig, also so der dauert ja knapp 3 Stunden, 170 ja. Minuten oder ja. so, und die Odyssee macht ja gar nicht so viel, nimmt ja gar nicht so viel Platz davon ein, also es ist eine Stunde gefühlt oder so.
Es ist ja unfassbar viel halt da nur mit den Sutras halt dann, ja.
Genau, was ja auch Sinn macht, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist, gehört ja dazu.
Das war ja was mir gar nicht so bewusst war, bis ich ja das dann meinem Sohn als Comic vorgelesen habe, ja. dass das so ein...
Das wusste ich sogar, den Aspekt kannte ich sogar.
Ja, und das finde ich ja so geil eigentlich.
Ja.
Also allein diese Grundidee, dass du diese Arschlöcher quasi durchfüttern musst, weil das halt sozusagen Gesetz gegeben ist.
Genau,
ja.
Du bist verpflichtet und dass die halt alle so rumgeiern um sie. Und
ja.
Ich wollte nur sagen, dass der Film ja so lange dauert und aber ja die Odyssee nur so wenig Platz einnimmt und man ja fast schon sagen könnte, dass diese Episoden sind es ja, das ist mein ganzer Film natürlich episodenhaft, aber ja. Das hat ja die Odyssey so an sich, hat auch Apokalypse Now an sich, das sind halt diese Art des ja. Erzählens, das gehört halt dazu und das stört mich auch überhaupt nicht und das mag man ja auch. Die Episoden sind halt sehr kurz.
Ja.
Also man könnte schon fast sagen, es wird so ein bisschen vorgespult. Ich fand es aber nicht schlimm, aber es ging dann irgendwie doch schneller vorbei, als ich dachte, die eigentliche Odyssee.
Ja.
Dadurch hat sich nicht ganz so lange angefühlt, dass er weg war, weißt du? Aber ich habe es trotzdem irgendwie gespürt, dadurch, dass wir halt dann schon, also ich glaube, wenn wir in linear erzählt hätten den Film, dann hätte es nicht funktioniert, weil es sich nicht so lange angefühlt hätte.
Ja.
Aber dadurch, dass wir erstmal spüren, wie lange er schon weg ist, dass er nicht da ist
ja.
und auch wie lange er bei Calypso ist und so, das spüren wir alles, deswegen funktioniert es, finde ich.
Ja.
Aber du hättest ja quasi aus jeder Episode jetzt einen eigenen Film machen können.
Ja.
Aber ist ja gut so.
Ja, die Netflix-Serie oder jedes Ding in eigenen Folge.
Ich habe irgendeine Kritik gehört, so von wegen, Nolan wollte alles reinpacken und bla bla.
Nö.
Ich finde, das passt so, wie es ist. Also ich finde jetzt nicht.
Es ist so viel, was auch nicht drin ist. Ich finde auch, wie Zeit vergeht, wie du zum Beispiel seinen Sklaven siehst, der von John Leguizamo gespielt wird.
Ist es ein Sklave?
Ja, ist ein Sklave.
Echt? Ich dachte, es ist einfach ein Schafshirte, der halt. Ist ein Sklave?
Ich glaube, der ist ein Sklave, der gehört schon eigentlich.
Okay.
Ja.
Gut, das wird halt jetzt auch ausgespart in dem Film.
Geiles Casting.
Ja, darüber hat sich keiner aufgeregt, weißt du, über die schwarze
Hispanischen, ja.
Genau, über die Hispanischen.
Ja, so, also.
War großartig.
Auch Hisham Patel.
Hisham, ja. Liebe ich den Schauspieler, der hat ja auch in
Drag Me to Hell.
Er ist ja nicht auch aus Station 11?
Kann sein, aber es ist halt so ein Typ, ich sehe den. Und ich finde ihn sofort sympathisch. Der muss gar nicht. Den Drag Me to Hell macht er ja gar nicht viel.
Er muss nichts machen, du magst ihn sofort.
Ja.
Und du weißt sofort, das ist jemand, den wird Odysseus vermissen. Der hat ihn immer unterstützt, wenn man an seiner Seite. Da tut dann auch der Verrat natürlich mehr weh.
Ja.
Das, glaube ich, war fast meine Lieblingsstelle, wo sie da dann.
Fragt, ob das eine Meuterei ist.
Ne, das war auch sehr gut.
Ja.
Wo sie auf der Insel sind, wo sie die Tiere nicht essen dürfen. Ja. Wo sie nicht davonkommen, ich weiß nicht, von welchem Gott die Tiere waren, die sie nicht erzählen wollten.
Das war vom Sonnengott, oder?
Kann sein, Atem, nee, wie heißt der? Eins meiner Lieblingsvideospiele ist ja Hades 2, da kommen die ja alle vor.
Ja, ja.
Kommt auch Odysseus vor, mir fällt jetzt gerade der Name auch nicht mehr ein vom Sonnengott. Egal, mein Punkt war nur, meine Lieblingsstelle war, wo sie es dann nicht mehr aushalten.
Ja.
Und er sie doch dann findet in der Nacht, wo sie da in so einer Grube sind und da das Viech eben aufessen. Und er dann so zu ihnen sagt, oder zu ihm so von wegen, habt ihr gedacht, da sehen euch die Götter nicht? Und er so, nee, wir haben nur gedacht, du siehst uns da nicht. Und irgendwie war das so, weil sie haben quasi mehr Angst davor, ihn zu enttäuschen oder halt das, was auch immer, als jetzt vor den Göttern.
Ja.
Weil Götter muss man ja auch mal, das ist ja wie so das Ding, du weißt ja nicht, ob die wirklich existieren. Schimpfe von Odysseus kriegen sie auf jeden Fall, aber von den Göttern schauen wir mal.
Ja,
dass
quasi der dann enttäuscht ist, ja.
Ja. Und ich fand das... Ich glaube, irgendwie mein Lieblings. Von wegen kein Humor. Ich finde, da war Humor.
Ja, okay.
Und mit der Meuterei war auch Humor. Also für Nolan-Verhältnisse waren mindestens schon 2 gute Witze drin.
So eins, es gab schon ein paar Momente, klar, aber es ist halt relativ. Ja. Nee, aber also da wirklich auch das Casting. Auch die Männer haben halt alle wirklich halt Gesichter, die du dich halt erinnerst, ja.
Was ich sagen muss, mir war nicht so bewusst, wie viele Leute er wirklich dabei hat.
Ja,
Das hat so ein bisschen variiert.
Ja gut, aber es ist ja auch, wie du zum Beispiel 300 siehst, wo du denkst, das ist jetzt 300 oder das ist jetzt 20 oder das ist jetzt... Also ja, ich weiß, was du meinst.
Also vor allem, wo sie dann da aus dem Wald rausgelaufen sind mit diesen... Was waren das, diese Riesen?
Wie heißen die?
Genau, was auch echt eine krasse Sequenz war, vor allem mit diesem... was für ein Kind von denen, von diesen Monstern, und dann kommen die halt und die Leute von Odysseus im Endeffekt einfach weggehauen werden und keine Chance haben und wie die dann diese Boote auseinandernehmen, das war so eine richtig geile Sequenz.
Ja, vor allem ist es halt so materialisch, weil das ist ja noch erklärt im Original.
Ja.
Weil die sind ja auch, das sind ja irgendwelche Nachfahren von Poseidon, ja, wo die halt abstammen. Deswegen sind die ja auch sauer quasi, ja. Mhm. Aber halt, das wird ja gar nicht erklärt. Die kommen halt einfach und hacken die halt kurz und klein.
Genau, also da, wo sie halt aus dem Wald rausrennen, da waren zwar immer so viele Leute und ich dachte mir, die haben noch nicht auf diese drei Boote gepasst. Also das war so,
aha.
Aber jetzt auch nicht, dass mich gestört hätte, es war nur auffällig.
Ja, aber die Sequenz fand ich auch, weil das ist halt auch wieder, die Tonabmischung ist halt so extrem. Da habe ich mich teilweise auch wirklich gefragt, wie sie es gemacht haben.
Ja.
Ich habe irgendwo gelesen, dass er die mit Damon ja eine Stuntfrau gehabt hat.
Das habe ich auch gelesen.
Sehr kleines und sehr starke Arme hat, oder?
Genau. Ja, habe ich auch gehört.
Und dieses sehr klein passt natürlich dann in solche Sequenzen rein, wenn du halt diesen Größenunterschied hast.
Ja.
Dann nimmst du halt einen sehr großen männlichen Darsteller und halt eine sehr kleine Frau,
ja,
die halt muskulös aussieht.
Ja.
Um dann vielleicht diesen Größenunterschied darzustellen. Weil wie groß waren die? Vielleicht so bei 2,50 Meter, würde ich jetzt tippen. Drei Meter?
In echt meinst du? Also wie groß sie sein sollten. Ja, so 3 Meter hätte ich gesagt.
Ja, ja.
Ich habe, glaube ich, überhaupt keine Probleme mit irgendeiner Sequenz von diesen ganzen Sachen, die er erlebt in seinen Abenteuern. Ich fand die eigentlich alle ziemlich geil. Bisschen enttäuscht war ich von den Sirenen. Aber war eigentlich auch eine coole Sequenz einfach mit dem...
Wo du es aus der Sicht dann von seinem Freund siehst und
ja, du dass ihn du halt dann auch dann einfach stumm bist und
genau,
dass du nichts hörst. Und
ja, weil du kannst es ja auch nicht erklären, aber da hast du dieses Ding, dass du da gar nicht genau weißt, was passiert.
Ja.
Und dadurch wirkt das auch so surreal.
Ich habe, glaube ich, nur den da habe ich Odysseus kurz nicht verstanden, was sein Charakter jetzt ist, weil ich ihn irgendwie nicht so eingeschätzt hätte, als dass er jemand ist, der sagt, hey, ich will der Erste sein, der es geschafft hat, also weil sich absichtlich kein Wachs reintut, weil er will der Erste sein, der es überlebt, der die Sirenen gehört hat. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das der Odysseus ist, der mir gezeigt wurde, weil es ist eigentlich was sehr Dummes. Also was. Aber vielleicht passt es auch wieder zu dem Charakter, dass er eigentlich nicht nach Hause will und vielleicht das Risiko eingehen will, dass es mich doch erwischt, weil eigentlich weiß ich nicht.
Vielleicht, ja.
Also vielleicht kann man das so weg erklären, aber in dem Moment, als ich es gesehen habe, fand ich so ein bisschen, verstehe ich jetzt nicht, warum du das machst. Ja. Tu dir halt auch Wachs rein, mein Gott.
Ja, klar. Das passt wahrscheinlich einfach zu dem Odysseus von der Geschichte besser, aber es ist halt eine coole Sequenz.
Ja.
Auch die ist ja auch relativ kurz, sind wir ja wieder
wie dabei. Alles, genau, ja.
Genau. Also was ich ja noch ganz interessant fand mit Zeit, das mit dem Hund.
War super.
Großartig.
Mhm.
Auch wo der Hund dann quasi, wenn das Härchen dann quasi kommt, friedvoll sterben kann.
Ja, und dass er dadurch, das ist aber auch so ein ist das aus der Odyssee auch dieses Klassische, das ist so ein Klischee, das ich auf jeden Fall kenne, halt, dass der Hund und daran weiß dann der Sohn, dass es sein Vater ist und so, das ist schon irgendwie ein Ding, was ich schon kannte. Ich weiß nicht, ob das auch Odysseus ist, die Odyssee.
Ich fand es auch tatsächlich, also Charlize Theron ist eh für mich eine der schönsten Frauen überhaupt aller Zeiten, ja.
Auch mit über 50 noch, ja.
Ja, aber dadurch, dass sie halt auch nicht die allerjüngste ist,
ja,
fand ich, hat das auch besser funktioniert, ja.
Es wäre jetzt wieder irgendwie komisch gewesen, wenn es jetzt so eine 25-Jährige
genau,
gewesen
wäre. Genau, und so, ja, du bist jetzt schon so lange bei mir und bla und Ding.
Ja.
Und dadurch, dass die halt auch ein bisschen schon älter wirkt und reifer.
Ja.
Also ich finde, mit Athena passt's.
Total, also vor allem das ja
in diesem Kontext und so weiter.
Genau, dass ja das der Auslöser auch war und dass es halt auch bereut, dass sie ihn verfolgt. Ja. Muss sie ja eigentlich jung und in Anführungszeichen unschuldig sein.
Also. Ja, genau, aber dieses, ich finde es ja auch so lustig, dass es ja dann die Freude des von Tom Holland und war ja irgendwie da drin.
Das ist ein bisschen absurd, ja.
Nee, aber ich finde die, voll weil wir ja den Spider-Man-Trailer ja davor auch gesehen haben.
Ja,
aber ich finde die, Charlize Theron zu casten als Calypso. Das ist ja auch so das ganz kleine bisschen, was ja in Malta gedreht worden ist, weil der Sage nach, also die kleinere Insel von Malta, Gozo, das ist ja angeblich ja, wo Calypso ja sozusagen ist.
Okay.
Und da haben sie ja anscheinend dann auch gedreht. Also die haben ja teilweise schon sich Locations geholt, wo das ungefähr sein sollte.
Geografisch
vor Ort war, ja.
Ja.
Bei Ithaka zum Beispiel, wo er zurückkommt, das ist ja nicht klar, wo das her ist.
Okay. Wir haben auch gar nicht über Robert Pattinson gesprochen.
Ja.
Das ist so lustig, meine letzte Robert Pattinson-Erinnerung ist immer noch so ein bisschen hier Mickey 17 oder
wie Mickey
ist
17, ja.
Wo er natürlich so einen Doofus spielt, ja.
Ja.
Und hier spielt er halt wieder diesen total widerlich schleimigen, feigen Arsch, den er halt auch schon ganz gut, wie hieß der Film, den ich so geliebt habe, The King?
Den habe ich nicht gesehen.
Da war so eine ähnliche Rolle, aber der kann das ja eh ganz gut. Aber ich finde Robert Pattinson ganz faszinierend, dass der halt mal so ein Teen-Heartthrob war und dann ja eh diese, sag ich mal, edgy-Rollen genommen hat und aber auch immer so schwingt eben zwischen dem, was er hier macht und dann wieder, ich bin der Trottel oder so. Das ist lustig, Ryan Gosling hat, glaube ich, noch nie so ein schmieriges, fieses Arschloch gespielt, oder? Das hat er noch nicht gemacht. Ich bin gespannt, ob er das könnte. Ich glaube, Dufus macht er gern und so, aber.
Aber so ein kalkulierendes
Arschloch habe ich jetzt, glaube ich, kann ich mich gerade nicht erinnern. Mag sein, dass es den gibt, aber. Ne, aber Rob Pattinson fand ich auch echt wieder stark.
Ja, vor allem, wie du halt dann auch mit dieser einer Person das personifiziert hast, weil ich glaube, das ist ja auch.
Du hast noch den anderen, der als erster dann umgebracht wird von Matt Damon natürlich. Der ist noch ein bisschen mehr. Und dann hast du noch den Halsabschneider, also den Meuchelmörder, den sie ja quasi engagieren, so ein bisschen. Der ist ja keiner von den Suitors, oder, glaube ich?
Nee, das ist ja eigentlich so ein Henchman, oder?
Sind so die Haupttypen, oder, die man da so hat, finde ich, von dem Bösen. In Anführungszeichen. Naja, das sind schon böse.
Ja. Nee, ich fand das super aufgebaut. Das ist ja auch so eine Sequenz, da diese Mega-Action-Sequenz mit dem Diener, der da die Waffen runterschmeißt.
Ja, das ist so absurd irgendwie.
Wie so ein Videospiel, wo du so quasi so versuchst, dir davon abzuhalten, das runterzuwerfen.
Das ist der Medic, der die Medpacks runterschmeißt oder so. Oder der Support. Ja.
Aber wie du das halt auch machst, damit, dass da Spannung aufgebaut wird. Und diese Sequenz, die ist tatsächlich wirklich lang, diese Sequenz.
Die ist ewig und halt, also, wo dann ja die Mucke anfängt loszulegen. Und das war ja wirklich so. Warte, an was hat's mich erinnert? So ein bisschen, war das in Dark Knight Rises? Der Film hat ja eh so eine pompöse Musik, die einem ja nochmal viel mehr Größe suggeriert, als vielleicht das, was gerade passiert ist. Aber dadurch, dass die Musik so ist, wird's halt auch größer natürlich.
Ja, die Musik ist ja auch nicht so ein klassischer Sandalenfilm.
Nee, gar nicht. Sondern halt sehr, so, sehr, sehr modern auch.
Ja, und halt so altmodisch, also Instrumente schon so, ja, auch aber, die in der Zeit verortbar sind oder halt im alten Griechenland, so diese Lyra, wie heißt das?
Was meinst du?
Also es sind ja schon viele Instrumente, die halt eher so dann passen und dann halt dann Synthesizer und
Also ich habe auch viel Kritik gehört, dass denen halt dann, die Abmischung war nicht gut und die Musik war zu laut abgemischt und hat mit den Soundeffekten gekämpft. Fand ich überhaupt nicht. Für mich war das eigentlich alles richtig. Und ich hatte schon mal bei Nolan-Filme durchaus.
Das war ja nicht wie Tenet, wo ich kein Wort verstanden habe. Das erste Mal, wo ich den im Kino gesehen habe.
Ich fand es bei Dark Knight Rises auch übel. Also vor allem mit Bane natürlich. Aber allgemein fand ich den auch ganz komisch gemischt.
Ja, schrecklich gemischt gewesen.
Aber hier, nee, für mich hat es hier alles gepasst, muss ich sagen.
Ja. Also ich hatte wirklich nur bei Tenet Riesenprobleme. Weil bei Tenet war ja, ich habe den ja zweimal im Kino gesehen. Und das war ja so ein Standardding, dass ja auch viele Native Speaker in den USA gesagt haben, sie verstehen teilweise kein Wort. Und das war ja wirklich so.
Gerade bei einem Film, wo du vielleicht verstehen solltest,
was der Plot ist. Und dann verstehst du teilweise wirklich von den Dialogen fast gar nichts.
Ja.
Und im zweiten Kino, wo ich den gesehen habe, war es besser.
Mhm.
Und da waren da auch teilweise so Sequenzen, wo ich mir dachte, boah, ja, also es ist sehr interessant gemischt, auch wie die Dialoge klingen in diesen Räumlichkeiten und so. Und ja, aber es ging. Weil du konntest es halt so filtern, dass du es trotzdem gut verstehen konntest. Ja.
Ja.
Aber ja, so Nolan ist da. Ja, es ist schon sehr interessant, ja.
Ich glaube, so Tom Holland ist jetzt so, ich glaube, das war jetzt so ein bisschen das letzte Mal, dass er noch so eine Rolle spielen kann, weil er halt jetzt auch schon über 30 dann ist irgendwie.
Ja.
Und ja, er hat so ein Michael J. Fox-Ding natürlich.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wie alt er hier sein soll. 21, 22, Anfang 20.
Ja.
Es ist jetzt dann an der Grenze. Also ich glaube, jetzt geht es dann auch langsam nicht mehr.
Ja, zum Glück müsste er jetzt kein Highschool-Schüler spielen oder so. Er spielt zumindest einen jungen Erwachsenen.
Ja, aber halt, also eigentlich müsste er, finde ich, gefühlt so 16, 17 sein.
Ja.
Aber er soll, glaube ich, auch ein bisschen älter sein. Aber
ja, muss er ja.
Genau, aber war ein bisschen schwierig.
Ja, also es ging noch, weil man kann ja sagen, er war so weit weg. Ja, also ich finde das noch im Rahmen, weil dann ist er so vielleicht 21, 22. Ich finde, es geht.
Nee, ich finde auch, das geht, aber es ist wirklich das letzte Mal, glaube ich. So jetzt mehr altersgerecht, bitte.
Ja. Das Verhältnis fand ich auch ganz interessant.
Zwischen also Mutter und Tochter?
Anne Hathaway ist ja auch super.
Ich habe das Gefühl, man hätte so ein bisschen mehr aus ihr noch machen können. Also der Fokus war halt sehr auf dem Sohn und nicht so sehr auf ihr, finde ich.
Ja, das war ein bisschen Kritikpunkt im Vergleich zum Original von Homer, wo auch ein bisschen mehr Fleisch an der Rolle dran war. Aber ich fand es ganz interessant. Ich fand auch diese Machtspielereien. Also was ich schon sehr interessant fand, dieses ich halte dran fest und das, auch wenn das schon gar nicht mehr jetzt quasi Sinn macht, der kommt zurück und dieses sture dranbleiben.
Wobei ich gar nicht das Gefühl hatte, dass sie jetzt unbedingt daran glaubt, dass er noch lebt. Sondern eher auch schon so das Ding, dass sie auch da das Königreich am Laufen hält, dass sie hätte da diesen Monolog, wo sie sich ja mit ihrem Sohn streitet, von wegen so, wer hat denn hier das alles geschmissen jetzt die letzten Jahre, von wegen hat keinen König und was bin ich, das heißt, du hast auch diesen Konflikt natürlich ganz klar mit, dass Frauen nicht so viel zu sagen haben da in der Zeit.
Ja.
Und auch einfach, wie eiskalt sie halt wäre, dass sie alle verbrennen würde und so. Und
ja.
Ich meine, dieser ganze Aspekt mit, wenn Tom Holland das jetzt machen würde, dann würde er ins Exil kommen und könnte keinen, dass dann wieder an solchen Regeln festgehalten wird, wobei es ja auch im Film darum geht.
Das ist
aber
anscheinend auch neu im Film. Weil ich glaube, im Original ist das, die bringen halt beide die Suiters um und fertig, ja.
Na, ist ja okay, dann hast du ja nochmal so einen Konflikt oder warum halt dann, ist ja auch gut für den Charakter von Odysseus, dass sie dann am Schluss auf ihre Reise gehen können, genau. Weil er ja eh weg muss und dann geht sie halt mit ihm und der Sohn
genau.
Ist quasi frei regieren zu können.
Ja,
was
das ist
immer.
Ja eigentlich alles auch neu und ich finde das alles auch gut,
ja.
Weil die gemeint haben, im Original, da gibt es ja noch so viele andere Sachen, dann gibt es da nochmal irgendwie, was weiß ich, wo sie dann nochmal irgendwie kämpfen gegen die ganzen Familien von den Leuten, die sie da umgebracht haben und alles, brauchst ja alles nicht. Und ich finde, das ist eigentlich super, also es passt ja zusammen. Auch dieses Ding mit seinen Männern, die er dann alle verloren hat und also das in der Unterwelt, die Sequenz.
Die war, stimmt, über die haben wir nicht gesprochen, war auch nochmal Elliot Page natürlich einen größeren Auftritt hat und so
ja.
Und dann du auch Agamemnon.
Ja.
Den ich echt interessant fand, so Agamemnon hat Respekt vor Odysseus und alle anderen haben vor Agamemnon unglaublich viel Angst, Odysseus irgendwie auch, aber Odysseus ist der Einzige, den er respektiert hat, Agamemnon.
Ja.
Und den er irgendwie vertraut hat. Und auch einfach die Geschichte, dass es wird nur so kurz angedeutet, es wird nur kurz gezeigt, dass Agamemnon ja so irgendwie an diese abergläubisch oder was, dass er seine eigene Tochter geopfert hat, damit er, was ich, mehr Glück hat im Krieg oder was?
Ja, eigentlich schon.
Und seine Mutter seine Frau ihm das ja nicht verzeihen kann, ihn dann umbringt, wenn er zurückkommt.
Ja.
Was ich schon.
Was eine andere Sage ist im Griechischen. Also in dem griechischen Sagebuch ist das quasi und Pferde liefen quasi jetzt, was mit Agamemnon passiert ist.
Ja, und das fand ich auch ziemlich stark.
Das ist ja in Island gedreht worden, bei so einem Vulkan.
Ja, das hat man aber auch gesehen.
Und.
Ja, aber auch. Das
hätte auch Northman sein können. Ja, aber das halt auch. Schon, es ist ja einfach wirklich der Look und die Kostüme.
Ja.
Ja, nicht irgendwelche Durchschaugeister oder so wie bei Asterix oder so, sondern.
Nee, war auch toll, auch da wieder, wie viele Leute dann hinterherlaufen am Schluss und so. Und das.
Ja, vor allem die Wut halt von den Männern, die da irgendwie zurückgelassen worden sind.
Ja.
Aber halt auch, wie die halt aus dem Boden rauskommen und das Ganze. Und aber ich finde halt wirklich diese Inszenierung von Agamemnon, wie der halt einfach komplett wie aus einer anderen Welt wirkt.
Das war das der Benny Safdie? War das, was schon irgendwie lustig ist?
Den du ja nie richtig siehst?
Ja, nee, eigentlich gar nicht.
Es ist lustig, also Benny Safdie, das allererste Mal, wo ich den ja irgendwie gesehen habe, war ja in Good Times, wo er jemanden halt spielt, der eigentlich sehr mental.
Ich verwechsel die Safdie-Brüder immer. Welcher ist? Es gibt ja zwei,
genau.
Die haben sich jetzt irgendwie getrennt und einer der Gründe ist, wenn ich richtig verstehe, hat ja auch was mit Good Times zu tun, dass doch sie eine Schauspielerin irgendwie, die eigentlich noch minderjährig war, irgendwie so zu sehr freizügigen. Weißt du, was ich meine? Dass das so ein Skandal war? Also einer von den beiden ist so ein bisschen in Verruch geraten von den beiden Brüdern, weil sie quasi eine Schauspielerin, ich mag es auch vielleicht durcheinander bringen.
War das in Good Times?
Ich dachte, es wäre Good Times gewesen.
Ja, da gibt es ja Schauspieler, die freizügig ist, aber die wirkt jetzt nicht mehr so jung.
Das muss ja nicht dieser, ich habe Good Times immer noch nicht gesehen, aber.
Ich überlege gerade, wer da sonst noch
gewesen ist. Auf jeden Fall ist einer von den beiden Brüdern so ein bisschen in Ungnade gefallen wohl.
Ah.
Aber ich weiß nicht, ob das Benny Safdie ist, ist auch egal, aber
okay.
Auf jeden Fall ein bisschen schwierig, aber ich fand hier Agamemnon fand ich auch irgendwie sehr stark und
Benny Safdie hat halt auch einen sehr interessanten Look. Also ich finde, der
schließt sehr merkwürdiges Gesicht. Der spielt auch in Oppenheimer mit.
Ja, oder? Genau, das ist ja der unbedingt die Wasserstoffbombe baut.
Ja,
genau. Oppenheimer.
Ja.
Das ist eine sehr interessante Wahl für dieses, wie gesagt, das Casting von diesem Film ist. Das ist mir echt scheißegal, wenn irgendjemand sagt, das ist wo Casting. Ich finde, die haben halt einfach die besten Leute da irgendwie zusammengesucht, die sie da gefühlt gefunden haben, ja?
Ja, das Vocasting interessiert.
Das also ist wirklich null Problem.
Also
das gibt's ja.
Ich weiß doch gar nicht, was das heißen soll überhaupt. Aber
ja.
Wenn was man kritisieren könnte, vielleicht ist so, dass es eher so Stunt-Casting ist im Sinne von.
Jetzt hast du John Berntal auf einmal und so.
Genau, ich glaube, wir haben damals, oder ich habe es, glaube ich, dir damals auch gesagt, bei, wie heißt der, 1917, oder?
Ja.
Wo halt jeder von den Generälen, den er trifft, ist halt irgendwie so ein großer Schauspieler gewesen.
Okay, ja.
Wo du immer aus dem Film so rausgerissen wurdest. Wo es
dann es ist Benedict Cumberbatch, ja.
Genau, wo es dann nicht mehr darum ging, genau, sondern wo du halt denkst, und das könnte man vielleicht hier dem Film auch vorwerfen, aber am Ende des Tages.
Ich finde das in dem Fall
mir
nicht so schlimm, weil du halt einem Star folgst.
Ja.
Und dann hast du seine, weißt du, da ist Anne Hathaway und Matt Damon. Weißt du, bei 1917 hast du so zwei Typen, die du null kennst.
Ja, ja.
Und dann kommen auf einmal die großen Schauspieler. Da finde ich schlimmer. Und wenn Matt Damon dann vor irgendeinem, keine Ahnung, John Berntal steht, dann sage ich nicht, boah, ja, aber John Berntal, ja, weil steht ja vor Matt Damon, ja.
Ja. John Berntal fand ich übrigens auch großartig in dem Film. Ich habe irgendwo eine Kritik gelesen, Zeitverschwendung, warum sehen wir so viel von Menelaus heißt er, oder?
Menelaus.
ich fand das halt auch so unfassbar wichtig, weil es halt Teil von dem Ganzen ist, was der Film mir sagen will. Also ja. John Bernthal hat man irgendwie so als Punisher und als so ein bisschen schon der Grobere.
Passt
und,
ja auch, ja.
Ja, passt auch hier, aber trotzdem hatte der sowas Verletzliches. Und das fand ich so interessant. Und auch dieses Verhältnis, was er dann mit Helen hat, die...
Das nicht so innig ist, das fand ich sehr interessant.
Ja, aber irgendwie haben sie trotzdem noch ein Kind bekommen?
Ja, also es ist so... Es ist ja auch das Gefühl, dass sie dann irgendwas sagen will und er irgendwie nicht möchte, dass die Frau spricht.
Ja, aber er hat sie auch nicht so richtig unter Kontrolle dann genau. irgendwie. Also und er hat sie natürlich entstellt im Gesicht, also so habe ich es verstanden. Er entstellt sie, damit quasi keiner mehr sagen kann, sie ist die schönste Frau oder was. Und
ich habe das Gefühl, das ist aber auch vielleicht ein bisschen so eine Strafe dafür, was halt quasi die Zwillingsschwester dem Bruder angetan hat.
Wie auch immer.
Kann man so
ja.
oder so sehen. Nee. Ja, aber ich fand diese Zwistigkeiten zwischen den beiden sehr interessant. Ja.
Ja. Also ich fand den, also der Film dauert 3 Stunden, er kam mir echt nicht so lang vor. Ich finde, der hat einen, für mich zumindest,
einen sehr guten Erzählfluss, ja.
Sehr schnelles Tempo irgendwie, kam mir nicht wie 3 Stunden vor. Ich habe dann so gedacht, als dann die Odyssee vorbei war und er dann da war, wusste ich nicht, okay, wie lange dauert jetzt noch der Schluss?
Ja.
Weil der auch relativ lang ist, aber ich fand den Schluss dann an sich eigentlich schon ziemlich geil.
Was man aber auch wirklich sagen muss, dass Nolan auch besser bei diesen Action-Sachen geworden ist.
Also ich habe immer noch das Gefühl, man könnte es cooler inszenieren, wenn es Sinn macht, ja. Was aber auch, finde ich, viel sogar vielleicht für die Altersfreigabe, wobei das Ding, er meinte, er hat es eher für ein R-Rating gedreht.
Ja.
Der Film hat auch ein R-Rating in Amerika bekommen, glaube ich. Dann denke ich mir, dann hättest du aber auch ein bisschen mehr zeigen, also dann hättest du noch härter sein können, aber dann hätte er in Deutschland keine 12er bekommen.
Ja.
Wobei ich nicht weiß, der Film ist keine, ich finde, er ist mehr als eine 12er, aber weniger als eine 16er. Das ist so ein Niemandsland, der Film. Ja. Aber ja, ich finde auch, dass es auf jeden Fall besser geworden ist. Aber also ich glaube, das ist aber auch gar nicht das, was mich interessiert in dem Film, wenn ich ehrlich bin. Also ist auch nicht das, was wichtig ist oder nee, was gut ist. Das
reißt ja nicht raus, ja, weil genau. Wenn du jetzt Batman Begins geguckt hast, da war die Action-Szene, wo du teilweise gedacht hast.
Aber Batman muss die Action halt auch gut sein. Das ist halt für mich der Unterschied. Ich finde jetzt bei der Odyssee.
Ist nicht so wichtig.
Da sind die, ich sag mal in Anführungszeichen, das war schon ein Spektakel auch wichtig, aber das Zwischenmenschliche ist halt auch sehr wichtig. Und das funktioniert, finde ich, hier auch schon besser. Ich bin froh, dass wir keine Nolan-Sex-Szene haben, weil das war in Oppenheimer ein bisschen merkwürdig. Wir haben so eine angedeutete Sexszene.
Ja, was mir bei Oppenheimer aber gefallen hat, war irgendwie dieses freizügig Nackte, dass der Florence Pugh einfach da ist und sie sitzt im Stuhl und ist nicht angezogen.
Das auf dem Stuhl fand ich sehr stark, weil das so ein surrealer Moment war, in diesem, wo er verhört wird, aber die Sexszene, die eigentliche Sexszene fand ich sehr, sehr merkwürdig.
Das
aber
Problem ist, dass Sexszene halt, ich habe vor kurzem ja irgendwie dieses Imperfect Women gesehen.
Kenn ich nicht. Ist auch, aber
ja, sagen wir mal, das ist so diese typischen, wie diese Nicole Kidman-Serien sind, wo du halt irgendwie so ein Krimi-Buch nimmst und dann halt gut castest. Weißt du, was ich meine?
Okay.
Bekannte weibliche Darstellerin castest, die.
Ja. Yeah.
Und da gibt es auch ein paar Sex-Szenen.
Ach, ist das mit der Kate Mara, das?
Ja.
Mhm, okay, ja. Yeah.
Genau. Und wie heißt die Carrie Washington? Und
ja.
Yeah, yeah.
Yeah. Und jetzt habe ich ein Bild, ja.
Ja.
Mhm.
Scheiße. Handmaid's Tale, wie heißt sie?
Elizabeth Moss.
Elizabeth Moss, ja.
Ja.
Und da sind halt auch so ein paar so Sexszenen dabei, wo ich mir dachte so, boah, gut. Sexszene und dann halt die Kamera schwenkt auf Kaminfeuer.
Oh je.
Und da bin ich halt wirklich, habe ich echt gedacht, ich falle vom Stuhl. Ja. Ein bisschen mehr sexy hätte der Film vielleicht dann schon trotzdem sein können, Odyssee.
Fand ich jetzt nicht so wichtig, aber...
Ja.
Aber klar hätte er. Vor allem...
Weil wenn du das R-Rating hast, ist so ein bisschen mehr...
Bei Nolan, ich habe immer so das Gefühl, ich weiß es nicht, wie soll ich das ausdrücken? Das ist so dieses britisch unterkühlte,
ja.
So das ist auch nicht so sein Interesse.
Ja, sein Bruder ist da besser?
Sein Bruder ist da anders, ja.
Das hat man in Westworld gesehen.
Ja.
Aber ich glaube, das ist halt für mich das Problem, dass halt, wo wir jetzt bei den 70ern sind, die 70er waren halt, wenn es um Sex ging, halt schon ein bisschen...
Die sind anders damit umgegangen.
Genau. Und das ist halt, wir leben halt in sehr zugeknöpften Zeiten.
Das stimmt, aber ich glaube, Nolan hat auch schon in anderen Zeiten Filme gemacht und dann war es genauso. Also ich glaube, seine Filme sind einfach immer sehr sexlos. Und das ist halt eher Nolan. Das hat jetzt, glaube ich, nicht so viel mit unserer Zeit zu tun.
Prestige hat zum Beispiel auch ein bisschen mehr sexy sein können, in Anführungszeichen, ja.
Ja.
Und der ist ja auch sehr, was du meinst, ja, ein bisschen unterkühlt.
Ja.
Ich finde ja eigentlich diese menschlichen Elemente wird gefühlt besser bei diesen Sachen.
Er wird im Alter besser, finde ich, was das angeht. Ja, finde ich auch.
Und ich habe mehr Mitgefühl, also vor allem, wenn wir ja irgendwie eine Sage haben oder sonst irgendwas, aber ich gehe dann mehr mit Anne Hathaway mit.
Mhm. Vielleicht besetzt er auch einfach besser. Ich hatte das Gefühl, dass er eine Zeit lang, wer weiß, wie viel ihm davon aufgezwungen wurde und so. Und jetzt kann er sich ja aussuchen, wen er will. Oder die Leute kommen ja alle, nimm mich. Und dann, hier. Aber natürlich, wenn du halt gute Schauspieler hast, dann sagen wir mal, gleichen die vielleicht auch bestimmte Mängel in Charakterzeichnungen, in Drehbuch oder so aus. Deswegen, vielleicht hat sowas damit zu tun. Aber zum Beispiel Scarlett Johansson war eine totale Fehlbesetzung im Prestige. Ja, oder
Katastrophe.
Also ich liebe Scarlett Johansson, aber
ja, in dem Film war sie
die echt. War zu jung für den Film, die hatte noch nicht, war noch nicht so gut zu dem Zeitpunkt, was
der,
sowas
der Akzent,
anging.
Mit dem sie sich versucht hat, war eine Katastrophe.
Genau, also halt, ja, oder hier Katie Holmes in Batman Begins, da fand ich dann Maggie Gyllenhaal schon besser, aber leider hatte die halt nichts zu tun im zweiten Teil dann.
Ja. Ist eh eine Sache, dass die Frauenrollen in dem Film, obwohl das ja schon sehr
Frauenrollen sind halt auch nicht seine Stärke.
Nee, aber,
es ist besser. Es ist besser.
Ja, also auch ich finde Helen dafür, dass Lupita Nyong'o wirklich nicht viel zu tun hat, macht sie schon Eindruck. Schon. Und wie gesagt, diese Streitereien, die sie halt hat mit ihrem Mann und dieses, das ist eine Frau, die raussticht, kommt rüber. Zendaya hat ja auch nicht viel zu tun, mein Gott, die ist halt sehr schön und kann auch gut emoten, ne?
Ja, lass ich mal so stehen. Ich habe kein Problem mit Zendaya.
Ich habe null Problem mit Zendaya. Ja. Es passt, aber sie hat ja jetzt nicht, ich meine, es ist jetzt keine komplexe Rolle, die sie spielen muss vom Ding. Aber
sie spielen muss sie, glaube ich, gar nicht.
Wie ihr Auftreten ist und wie sie rüberkommt. Also sie hat in Dune hat sie mehr zu tun, das möchte ich ja nur sagen.
Ja.
Nee, also ich hatte schon viel Freude. Also ich gucke mal, ob ich den Malta vielleicht nochmal irgendwie gucken kann oder so.
Ja, ich war eh prädestiniert, natürlich diesen Film zu mögen. Also ich hätte mir so oder so angeguckt, egal von wem er gewesen wäre oder so, einfach weil ich mag das halt, das Genre, die Art von Film, und ich wurde nicht enttäuscht, ich habe mich nicht gelangweilt, ich fand den eigentlich ziemlich cool, ist doch glaube ich einer, also ich meine, ich müsste den auch nochmal sehen, aber ich auf jeden Fall einer der besseren Nolan für mich, und ich habe jetzt, ich mag, ist ja nicht so, dass ich irgendeinen Nolan nicht mögen würde, und ich mag die eigentlich alle ganz gern. Jetzt mal, ich habe halt viel Probleme mit seinen Batman-Filmen, mit allen dreien, und auch mit Dark Knight habe ich viele Probleme, aber hier so Prestige finde ich großartig, trotz der Fehlbesetzungen. Memento finde ich natürlich toll. Ist schon lange nicht mehr gesehen.
Insomnia habe ich halt ewig nicht mehr gesehen.
Ja, aber der war halt so.
Ich habe den damals im Kino gesehen.
Ist, glaube ich, ein super Film. Oder ist ein guter Film, aber halt, weiß nicht. Ja, vergisst man halt immer.
Ja.
Tenet müsste ich nochmal gucken. Den fand ich relativ enttäuschend damals.
Ich fand den halt beim zweiten Mal ein gutes Stück besser.
Kann ich mir gut vorstellen.
Aber ich finde Tenet halt sehr kalt.
Ja, halt sehr kalkuliert.
Ja.
Sind sie ja alle immer irgendwie, aber ich finde auch, dass der hier auf jeden Fall besser ist. Und also mir hat Oppenheimer auch sehr gut gefallen und den fand ich auch nicht zu lang. Ich fand ihn auch ganz toll, aber ich glaube, mir hat jetzt Odyssey schon nochmal besser gefallen. Aber was natürlich daran liegt, dass es halt auch wie für mich gemacht ist.
Ja, naja, war schon ein schönes Erlebnis, mal, wo man sich schon freut, dass man den im Kino sehen kann. Und
auf jeden Fall.
Ja, wir sind halt dann doch in München. Hier gibt es,
kein IMAX-Kino, meinst du, oder was?
Nee. Ja, also wir haben halt jetzt ein paar Kinos schon mit relativ großer Leinwand. Wir haben aber kein IMAX-Kino und wir haben, glaube ich, auch kein Kino, das in der 70 mm. Es kann sein, dass das Astor eine 70 mm Kopie zeigt.
Das ist gut möglich. Das ist natürlich auch eine größere Leinwand nochmal.
Ja.
Aber ich meine, es ist auch eine große Diskussion mit der Kadrage, mit dem Bildausschnitt bei den Filmen, weil es ja. Mein Gott, da sehe ich nur so viel von Bild und so. Und ich habe nur versucht zu erklären, ja, das stimmt schon irgendwie, aber die Dinger sind ja trotzdem so geframed, dass du alle wichtigen Bildinhalte siehst und dann siehst du halt bei IMAX ein bisschen mehr.
Aber das ist doch wie Titanic zum Beispiel. Der ist ja auch
bei Super 35 ist es ja nichts anderes. Also ob du jetzt Open Gate dann den Film zeigst.
Dann hast du dann auf der VHS-Fassung teilweise mehr gesehen halt als im Kino, ja.
Auch bei den Kubrick-Filmen, glaube ich, da hat er dann auch weiß nicht, ich habe ja auch Super 35 gedreht dann Full Metal Jacket auf jeden Fall und so. Ja.
Ich glaube, viele von denen, die waren ja dann irgendwie 1:66:1 teilweise dann die DVD
waren. Genau, der hat ja seit Ding dann, glaube ich, gar nicht mehr in Scope gedreht, weil er den einmal im Fernsehen gesehen hat, 2001 oder so, und so enttäuscht war, was da alles abgeschnitten war. Deswegen nie wieder, hat er sich gesagt.
Ja, aber ich finde halt, ich würde den schon auch gerne in seinem hochkantigen Format sehen wollen.
Ja.
Weil ich bin eigentlich schon sehr Fan von.
Macht dann fürs Pferd mehr Sinn oder so.
Ja, aber es ist ja. Boah.
Ja gut, wir hatten auch die Diskussion damals bei Jurassic Park, wo du gemeint hast, dass jetzt die neueren sind ja dann in Scope teilweise. Ja. Und dass es halt nicht so passt, dann um die Größe von den Dinosauriern darzustellen.
Ja, ja.
Ich habe dir damals nicht zugestimmt. Ich glaube, ich stimme dir immer noch nicht zu. Ich finde, das ist halt einfach anders und hat beides Vor- und Nachteile. Also, das ist halt einfach ein anderer Look.
Ich glaube, es ist halt einfach, dass ich halt einfach gerne hoch, formatige, also ich schaue ja wahnsinnig gerne Filme, die in 4:3 sind.
Ja, mache ich auch gerne.
Justice League sieht tatsächlich wirklich geil aus in 4:3.
Ja,
ja. Aber auch halt, wie der Film gedreht ist und wie bestimmte Sachen inszeniert sind. Ja.
Ja.
Da kann man halt schöne Sachen machen. Deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass...
Und der Film ist jetzt komplett mit IMAX-Kameras gedreht wohl.
100%, ja.
100%. Das ist natürlich auch allein deswegen schon die höheren Kosten oder allein deswegen hat er schon was gekostet.
Ja. Du musst halt das Zeug ja nicht nur vom Filmmaterial machen, sondern du musst es ja auch rumschleppen,
ja,
bewegen.
Lustig ist ja, dass es auch Sinn macht, dass man dann nicht so viele CGI-Effekte baut, weil für so einen IMAX-Film CGI-Effekte zu machen, kostet natürlich nochmal ein bisschen mehr. Du musst es ja dann auch in so einer Auflösung rendern.
Ja. Du musst ja was ganz Lustiges. Also ich habe ja einer der wenigen Filme, wo ich bewusst den Film in 70mm gesehen habe, war ja Aliens.
Und Aliens, aber der ist doch über 35.
Über 35.
Ja.
Aber die Effektshots sind ja auf 65mm gedreht worden.
Ja, aber das ist ja so ein alter Trick, oder? Dass du doch, weil du ja die genau. noch so ausbelichtet hast, immer, dass du die halt mit höherer Auflösung...
Und diese 70mm-Kopie war ja so, die hatte ja auch keine... da stand ja zum Beispiel nicht USS Sulaco drauf, wo es da war. Ja. Dass du halt auch extrem wenig Verlust hast bei der Kopie, wenn du halt dann Titel einblenden musst.
Mhm.
Und das sah unglaublich gut aus. Also es sah irre aus. Und gerade halt auch diese Special Effects Shots. Genau, oder ja, ich glaube Star Wars, die Shots waren auch irgendwie mit Panavision gedreht oder sowas, die ganzen
genau, Effektshots. Genau, das war ja so dieser Trick dann immer.
Genau, ja, ja.
Ich damit
du halt dann bei diesen Kopien halt dann nicht Auflösung verlierst, klar.
Ja, aber dann hast du halt, wenn du sagst, das sah so cool aus, dann hast du halt jetzt von Aliens irgendwie, ich habe die 4K noch nicht, aber die ist ja wohl auch sehr AI enhanced worden.
Ja.
Aber es ist halt dann schade, wenn du eine coole Kopie wohl hattest, aber ja.
Die sah so gut aus. Ja. Irre. Und weil, wo ich die gesehen habe, war die ja 20 Jahre alt, ja.
Ja, und wir haben jetzt Odyssey digital projiziert gesehen, in Scope.
Laserprojektion.
Hatte ich jetzt auch kein Problem mit, sah auch sehr schön
aus. In einem Kino, wo ja irgendwie auch jemand von der Skywalker Ranch mal gekommen ist, um das Soundsystem einzupegeln oder so. Es ist schon ein Kino, wo man ja auch ein bisschen schon Wert drauf gelegt hat, dass es gut gemacht ist.
Ja.
Ja, wenn ich den in Malta gucke, werde ich kein einziges Kino finden, wo der 70mm Kopie ist, weil die sind ja qualitativ, ist das manchmal Hupsa.
Alex hat es gerade geschafft, zweimal eine Flasche umzuschmeißen.
Ja, und beides mal, aber zum Glück jetzt nicht auf mein iPad oder so.
Beeindruckend. Ja. Ich glaube, wir haben heute auch wieder draußen aufgenommen. Hat man bestimmt ja auch gehört, vielleicht auch nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber von der filtert das ja alles raus.
Ja. Aber ja. Viele ja, Leute sind vorbeigegangen. Genau, aber ich glaube, wir haben echt über das meiste gesprochen oder über alles und war sehr schön. Und schauen wir mal, was es als nächstes gibt.
Ja, ich bin mal gespannt, welchen Film wir als nächstes besprechen können, der... Ich weiß nicht, so ein, zwei Sachen habe ich irgendwie gesehen, wo ich mir dachte, das könnte schon ganz nett sein, aber gucken wir mal, wie wir dazu kommen, jetzt darüber zu sprechen.
Ja, ich meine, die Nachspende sind ja halt auch leichter aufzunehmen und leichter zu schneiden, deswegen ist das, was halt jetzt rauskommt momentan. Mal schauen, wann wir wieder klassischer aufnehmen oder halt, beziehungsweise ich habe ja schon oft gesagt, ich habe ja genug Folgen, die ich noch nicht geschnitten habe von den anderen Sachen, aber ja.
Es ist ja schon mal okay, dass wir dich sagen, klanglos verschwinden, ja, so wie das ist 20 Jahre lang, dann wieder sagen wir, podcasten jetzt wieder.
Genau, so lange war es noch nicht.
Ne? Ja.
Das stimmt.
Na gut, cool. Dann bis bald und dann schauen wir mal, ob ich die Odyssee noch mal gucke im Kino.
Genau. Dann, ja, soll ich meinen Spruch sagen?
Sag deinen Spruch.
Okay, na dann vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich bis zum nächsten Mal und Servus, Pfirti und Papa.
Ciao, ciao.
Ciao.